Campus Radio Jena.
Variiere deinen Rhythmus.
Die Sendeverantwortung hat Julia Bartel.
Campus Radio Jena.
Variiere deinen Rhythmus.
Hallihallo. Jetzt. Jo, das ist unsere Late Night. Genau. Gegenüber von mir ist jetzt Jens.
Hallo.
Jens ist zum allerersten Mal hier bei uns im Campus Radio Studiogast. Jens, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin der Jens. Oder im Netz kennt man mich auch unter meinem Kürzel QBI, also QBI. Ich komme hier aus Jena, deswegen hat es mir auch ganz einfach gemacht, heute hier zum Campus Radio zu kommen. Ich mache selbst eine kleine Radiobeschallung fürs Internet, einen Podcast, der heißt Der Datenkanal, wo ich zusammen mit dem Jörg über so technische Themen erzähle. Ja, ansonsten kümmere ich mich so ein bisschen um IT-Sicherheit, mache ein bisschen was mit Datenschutz, also bin Datenschutzbeauftragter für ein paar Firmen. Was kann man sonst noch sagen? Ich arbeite mit einer Software, die heißt Tor, die sich so ein bisschen um sichere Kommunikation im Internet kümmert und ja, mach noch einiges anderes. Vielleicht kann man im Laufe der Sendung nochmal auf den einen oder anderen Punkt mit zu sprechen kommen. Es soll ja keine Selbstdarstellung mehr werden, sondern wollen eigentlich über was anderes heute reden.
Genau, denn heute ist nämlich der Schwerpunkt, liegt auf dem Rückblick vom Campusradio, also beim Campusradio, auf dem Kongress des CCCs, den 32C3.
Genau, den 32. Chaos Communication Congress, der erst vor kurzem stattgefunden hat. Das heißt, wer das kennt, wird sehen oder wird wissen, dass das immer zum Jahresende stattfindet. Das heißt, zwischen dem 27. und 30.12. eines jeden Jahres findet ein Kongress statt. Also dieses Jahr war der 32. Also man kann rausrechnen, vor 32 Jahren. Zum ersten Mal, also Anfang der 80er Jahre, hat es angefangen in Hamburg im Eidelstädter Bürgerhaus mit ein paar Leuten, die sich da getroffen haben und gesagt haben, hier, wir gucken mal, was da passiert. Und ja, dieser ganze Kongress ist dann so ein bisschen gewachsen über die Zeit, ist dann dem Bürgerhaus dort entwachsen, ist nach Berlin dann gezogen, war dort im Haus im Kölnischen Park eine ganze Zeit. Das war auch
da für mich auch.
Genau, okay.
Ich fand das schön, ich war damals, ich glaube 18, bin dorthin gefahren worden, damals noch mit alten Rechnern. Und das Schöne war, es war so wie ein altes Hotel, kam mir das so am Anfang vor. Dort ist man schön reingekommen, herrlich, da waren oben dann schon so die Hörsäle und unten, und das war das richtig Coole, da sind wir damals mit unseren Röhrenmonitoren reingerannt und haben uns erstmal ganz unten im Keller einquartiert. Das finde ich total geil.
Ja, das stimmt, das war irgendwie schon ein nettes Flair.
Ja, und das Alte. Und dann, da war auch noch diese Late-Lounges. Oh, das war herrlich. Also ab um eins ungefähr, da ist ja an bestimmten Stellen, wird schöne Elektromusik gespielt. Herrlich.
Ja, genau. Und dann ist man später, um das jetzt noch ein bisschen abzurunden, ins BCC gegangen, in das Kongresscenter der Malex in Berlin. Und das hat auch noch eine ganze Zeit, hat es eine kurze Zeit gedauert. Und dann war das auch voll. Also dann war kein Platz mehr für Besucher. Es waren dann irgendwie, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Leute in dem BCC drin. Und es ließ aber halt auch nur so viele Leute zu. Und dann gab es halt in den letzten Jahren dann immer ein bisschen Probleme, weil die Tickets halt so eng waren und dann diverse Leute mit einer ganzen Kanonade von Skripten auf die Server geschossen haben und versucht haben, da ihr Ticket zu klicken und viele haben dann halt kein Ticket mehr gekriegt und sich geärgert. Und ja, dann ging halt die große Suche los nach einem anderen Raum und dann hat man in Hamburg das CCH gefunden, das Kongresszentrum in Hamburg. Und ja, dort ist man jetzt ein paar Jahre. Und dieses Jahr ist es allerdings so, dass da rund 12.000 Leute gekommen sind. Also die Zahl hat sich nochmal vervierfacht zum letzten Malen in Berlin. Ja, und damit ist das Gebäude auch durchgespielt. Also das ist jetzt quasi voll, mehr passen nie rein, das ist sozusagen die Obergrenze.
Aber gut, ich kann mir das nicht vorstellen, weil in Berlin, da war es richtig voll und da haben sie dann schon gesagt, wir müssen die Tickets so ein bisschen teurer machen oder mal gucken, wie wir das hinkriegen. Obwohl ich das ja immer sehr gut fand, dass sie Jugendliche immer bevorzugt haben, auch vom Preis her.
Ja, das war ja hier auch so, also die Ticketpreise sind aus meiner Sicht sehr, sehr günstig, sind ja 4 Tage und ich glaube so, also für ein CCC-Mitglied kostet das, glaube ich, 90 Euro und für ein Nicht-Mitglied war, 80 Euro für ein Nicht-Mitglied müssten es 90 gewesen sein, bis 130 und dann gibt es halt noch so Business-Tickets und andere Tickets und Kinder, lass mich lügen, also entweder waren es 25 oder 50 Euro, was ein Ticket gekostet hat für 4 Tage, es gibt dann halt auch Einzeltagestickets und so weiter, also wobei, also Kinder, ist zu viel gesagt, das sind dann halt schon Teenager, die den Preis bezahlen. Also Kinder bis 12 kommen kostenlos grundsätzlich rein. Also und wenn man das halt mit anderen Konferenzen vergleicht, die über 4 Tage dauern, ist das halt also ein unschlagbarer Preis.
Es gab ja auch wieder eine Schüler-Hacker-Konferenz oder Tagung, glaube ich.
Ja, es gab den Junghacker-Tag, der immer traditionell am zweiten Tag des Kongresses mit stattfindet. Und ja, da gibt es dann halt so ganz schöne, besondere Angebote für Kinder. Also was mir dort aufgefallen ist, war Löten. Also Kinder konnten halt hingehen und so ein paar so Käfer zusammenlöten, die auf Licht reagieren oder auf Töne reagieren und so weiter. Wir hatten auch noch ein paar andere Bausätze. Also ich habe selbst versucht, dort mit unseren Kindern das zu machen. Allerdings war das so überlaufen, dass wir hätten später nochmal hinkommen können. Wir haben uns aber dann selbst auf dem Kongressgelände selbst verlaufen sozusagen und sind dann nicht mehr dahin gegangen.
Wie groß ist jetzt das Gelände an sich? Also sind es wieder 3 oder 4, 5 Hörsäle oder vom Umfang her?
Also vom Umfang her müsste man jetzt mal gucken. Es gibt halt den einen ganz großen Hörsaal, der, das muss ich mal überlegen, also wo ein paar tausend Leute, glaube ich, reinpassen, das ist also der Saal 1. Dann daneben quasi gibt es noch den Saal 2, der ähnlich groß ist. Und dann neben den zwei gab es noch den Saal 6, der ein bisschen kleiner ist, also aber kann ich jetzt schlecht schätzen, wie viel da reinpassen. Und dann noch der Saal G, der auch also eher kleiner ist. Also sozusagen 4 reine Vortragssäle, aber ich meine, vielleicht können wir die ganzen Details auch mal ein bisschen strukturiert noch besprechen. Also wie gesagt, es gab 4 Vortragssäle, wo man halt eben dann Vorträge anhören konnte und dann einfach seinen Interessen quasi nachgehen
kann. Jo, das ist sehr gut. Und sonst das Feeling sonst von den Aufteilungen? Früher gab es, kann ich mich erinnern, da gab es halt wirklich so die Hacker-Lounge oder den Bereich. Und da gab es immer schon den S-Bereich, das war immer total schön. Das war dann abends auch immer, da kam dann die Musik und dann abgeschottet war die Engel, das sind ja die sogenannten Helfer von denen, da können wir vielleicht nachher nochmal kurz eingehen und das fand ich immer damals sehr schön. Ist es immer noch so ein bisschen aufgeteilt oder ist es mehr so, alles ist offen, jeder kann überall hin?
Also grundsätzlich kann natürlich jeder überall hin. Also das Motto des diesjährigen Kongresses war ja Gated Communities, also sozusagen abgeschlossene Gesellschaften, eingegrenzte Gemeinschaften. Und genau das will ja der CCC und auch der Kongress eben nicht sein, sondern es soll halt offen für alle sein, für alle Lebewesen. Und dementsprechend konnte man auch hier überall hingehen. Natürlich gibt es dann doch wieder so abgegrenzte Bereiche, das was du sagst, also dieser Engelbereich, dort wo sich die Helfer treffen, der ist halt abgegrenzt. Oder der Arztbereich, das Zert, ist halt so ein abgegrenzter Bereich, wo natürlicherweise einfach da auch niemand rumrennen sollte. Das ist sozusagen was sich einfach ergibt, aber alles andere kann jeder Besucher dort einfach frei erkunden. Und wenn wir nochmal auf das Haus zurückkommen, also die Vortragssäle hatte ich schon angesprochen. Das Haus selber geht, wenn ich mich richtig erinnere, über 4 Etagen. Das ist also recht groß. Also man hat sozusagen in der unteren Etage, wie was du schon von dem Haus im Kölschen Park angesprochen hast und was wir auch im PCC hatten, quasi so das Hackcenter. Also dort, wo Leute mit ihren Rechnern sitzen und irgendwas machen oder mit 3D-Druckern, mit ganz vielen anderen Geräten und Sachen an Rechnern machen. Und generell, das ist auch die Ebene, wo man reinkommt. Also dort ist es das Ticketcenter, dort holt man sein Bändchen ab oder kauft ein Ticket, wenn es noch ein Tagesticket gibt, etc. etc. Und dann hat man halt so die erste Etage. Und da hat sich so über die letzten Jahre so rausgestellt, dass so meistens einen Stand von der EFF gibt, also Electronic Frontier Foundation, so eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation, die dort ihren Stand haben. Dann ist der Noisy Square, das ist so auch so aus der amerikanischen Ecke, kommt das. Also die Noise Bridge ist so ein recht bekannter Hackerspace aus San Francisco, die
Okay.
dort quasi ihre Zelte aufschlagen. Die Wahrholland-Stiftung, die man vielleicht auch so aus CCC-Kreisen mitkennt, dann findet man dort das Voice Operation Center, das VOC, also dort, wo man eine SIM-Karte kaufen kann und dann das kongressinterne Handynetz benutzen kann.
Ah.
Das Network Operations Center Presseteam, dort gibt es also so viele Sachen. Wie gesagt, da kommen wir vielleicht auf die einzelnen Sachen nochmal zu sprechen. Dann in der nächsten Etage haben wir dann die Eingänge zu den Hörsälen und dann ist meistens in den Gängen dort auch, also auf der Etage, so stehen Essstände, also wo man eben, sag mal, Brezeln kaufen kann oder was zu trinken kaufen kann, also kleinere Sachen.
Ja.
Und dieses Jahr war es so, dass quasi sozusagen weiter hinten dann es wirklich einen richtigen Essbereich auch gab, wo man dann also sozusagen was Richtiges kaufen konnte, also warme Speisen. Es gab halt,
Ja.
also gab rein vegetarisches beziehungsweise veganes Essen. Es gab, ich glaube, Chili con Carne, also verschiedene warme Speisen, die also quasi schon als vollwertig gelten können, mit Sitzbereichen etc. Also dort konnte man sich dann halt auch niederlassen. Da hast du weiter oben drüber dann, war dieses Jahr und auch letzte Jahr der Kids Space.
Ah.
Also es ist aus meiner Sicht zu beobachten, dass man, also dass die Kongressbesucher immer mehr Kinder mitbringen.
Okay.
Und die brauchen halt auch Beschäftigung. Und ja, das hat sich dann sozusagen in dieser Kids Space Etage abgespielt. Das heißt, dort also gibt es halt ein Bällebad. Es gab in den letzten Jahren so eine LKW-Ladung Lego, die da irgendwo abgekippt
Boah.
worden ist. Also das könnten vielleicht auch alte Kongressbesucher noch kennen. Also wer von euch früher schon mal den Kongress besucht hat, gab es, also diese Lego-Ecke, die gibt es schon seit langem, also seit den BCC-Zeiten zumindest. Dann hatten sie letztes Jahr ganz schön so eine Retro-Games-Ecke. Das war auch so ein unglaublicher Anziehungspunkt für die Kinder.
Oh, das hab ich noch im Bild gesehen. Das war, oh, alte Zeiten hier.
Ja, und also dieses Jahr hatte irgendjemand einen Minecraft-Server irgendwo hingestellt und dann saßen die ganzen Kids mit ihren Laptops da und haben halt da mit Minecraft gezockt. Was hat man noch? Dann gab es so eine kleine Kletterwand, also wo man halt hochklettern konnte. Also die war so, keine Ahnung, 2 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter hoch. Also auch so, wo jetzt jeder da mal hochklettern konnte. Und so eine ganz besondere Attraktion war der Sandkasten.
Okay.
Der war auch, also letztes Jahr neu. Letztes Jahr habe ich sozusagen den Fehler gemacht, am ersten Tag an dem Sandkasten vorbeizugehen. Das ist also so in Bauchhöhe, ist also nicht ganz unten, sondern so in Bauchhöhe. Und da habe ich den nur als Sandkasten wahrgenommen. Und ich meine, wer von den Zuhörern Kinder hat, wird das kennen. Also Sandkasten ist sowas, wo man quasi immer ist. Und da muss man jetzt quasi nicht auch dort noch sein. Und letztes Jahr war es so, dass ich dann am letzten Tag erst nochmal so da lang gekommen bin und habe sozusagen die besondere Qualität, oder das Besondere dieses Sandkastens entdeckt. Der hatte nämlich, die haben eine Kinect dran angeschlossen.
Ah ja.
Und die hat den Sand quasi von oben vermessen. Die hat die Höhen des Sandes ausgemessen und hat dann über einen Projektor so ein Höhenprofil auf den Sand gezeichnet. Also wie man es sozusagen aus Karten kennt. Je höher man das gebaut hatte, desto gelber wurde es und dann spitzer wurde er dann auch weiß. Und man konnte halt mit gewissen Handbewegungen so eine Art Regen erzeugen, der dann da in den Sandkasten reingelaufen ist virtuell. Und den konnte man dann halt modellieren und dieses virtuelle Wasser dann in dem Sand da lang geflossen und so weiter. Und das war schon unglaublich. Und das haben wir uns also dieses Jahr auch wieder angeguckt. Und ja, da hatten ein paar Erwachsene die Idee, wir modellieren jetzt mal die Erde nach. Und das war schon ganz cool. Da dann halt so versucht, sozusagen im Sand die Erde nachzumodellieren, dann die Ozeane da rein zu gießen etc. Also es war schon ein schönes Spielzeug. Gibt es auch einige Videos bei YouTube, die das nochmal ein bisschen zeigen. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend, das anzugucken. Ja, das ist die Etage. Ja, und weiter hinten, also sozusagen in der anderen Ecke der Kids Area, von dem Kids Space, war dann eher so Erholungsecken. Also da war, also dieses Jahr war eher so ein Thema Grünes. Da waren so eher so urwaldähnliche Bereiche aufgebaut mit Hängematten und Liegen und so weiter, wo man sich halt ein bisschen erholen konnte. Und dann oben drüber hat sich das jetzt auch so eingebürgert, dass die französische Organisation La Quadrature du Net dort ihr Teezelt aufbauen. Das heißt, mitten im Raum bauen die halt so ein riesen Zelt auf, in das Zelt so kleine Tische rein mit Teppichen und bringen halt heißes Wasser dann hin und dann bringt halt jeder ein bisschen Tee mit und dann kann man halt dort Tee trinken und sich unterhalten. Und auch letztes Jahr hatte jemand die gute Idee, muss man sagen, zu sagen, Mensch, wir Hacker, wir gucken dauernd in unsere Bildschirme und haben uns abgewöhnt, irgendwie in ein Buch zu gucken. Und er gründet jetzt sozusagen die Vereinigung, die Dead Tree Lovers, und er packt einfach ein paar Billigregale ein, nimmt ein paar Bücher mit, ein paar Sofas, stellt die dahin. Und das hat er letztes Jahr gemacht und das war quasi umwerfender Erfolg. Da saßen halt praktisch permanent Leute da, die sich das angeschaut haben. Und dieses Jahr war es wieder so. Dieses Jahr hat er irgendwie, ich glaube, 700 Bücher mitgebracht und ein paar Sofas und so weiter. Und diese Ecke war quasi dauernd in Benutzung. Und also es haben halt Leute wirklich das aufgegriffen, das Angebot, und einfach gerne genutzt. Und das Besondere, was mir dann noch aufgefallen ist, ich stand halt abends mit ein paar Leuten dort in der Nähe von diesem Bücherregal und unterhielt mich. Und ich sah halt, dass irgendjemand so, also eine Person war mir halt aufgefallen, die nahm halt ein Buch raus, schlug so die erste Seite auf, nahm einen Stift und schrieb da irgendwas in das Buch rein und stellte es wieder weg.
Okay.
Und das fand ich erstmal ein bisschen merkwürdig. Und als ich dann mit meinen Gesprächen fertig war, habe ich halt mal nach dem Buch geguckt und habe aufgeschlagen, geguckt, was da drin war. Und da war es der Autor des Buches, der das Buch einfach signiert hat und wieder in den Schrank gestellt hat.
Das ist cool.
Ja. Also ich habe das dann auch getwittert. Also irgendwo bei Twitter findet man das Foto dann auch noch. Fand schon sehr, sehr interessant. Und ja, und dann gibt es eben auf der gleichen Etage noch die Kaffee-Nerds. Die, also es hat sich auch irgendwann mal so rausgestellt, dass die Leute halt auch jeder irgendwie so einen Kaffee aus der Region mitbringen. Also man könnte hier in Jena zum Beispiel an dem ins Markt 11 zum Beispiel denken, dort einen Kaffee mitnehmen oder irgendwo anders. Und dann machen die quasi so eine Art Kaffeeverkostung. Also die haben verschiedene Möglichkeiten, den Kaffee aufzubrühen. Und dann kann man halt die verschiedenen Methoden mal ausprobieren und mal den Kaffee kosten. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und also auch hier sozusagen das Besondere, also ich meine, an sich Kaffee zu kosten bei einer Hackerveranstaltung ist vielleicht schon erstmal besonders. Aber was auch noch ganz besonders toll ist, dass wenn man jetzt den Kaffee in Bohnenform mitbringt, muss man den irgendwie mahlen können. Mhm. Und wie Hacker so sind, haben sie eine ganz coole Idee gehabt. Sie haben einfach ein Fahrrad genommen, haben die Kette des Fahrrads an eine Kaffeemühle angeschlossen und dann setzt man sich halt dann aufs Fahrrad und tritt halt eine Weile in die Pedale, solange bis die Kaffeemenge durch ist.
Boah, ist gut.
Und dann kann man halt seinen Kaffee aufbrühen. Also das ist das Ding.
Na, was ich zum Beispiel sehr interessant fand, das war damals als ich da war, da gab es Mate nicht so bekannt, also der hatte nicht diesen Bekanntheitsgrad. Und dort lernte ich das erste Mal das kennen und irgendwie 5 bis 6 Jahre später gab es das dann überall zu kaufen.
Genau, also ich habe auch bei irgendwelchen CCC-Veranstaltungen Mate kennengelernt, also Club Mate damals noch, das war so die erste. Ja, mittlerweile muss ich sagen, habe ich von Club Mate ein bisschen Abstand genommen. Und in Hamburg ist es so, die haben eine Mate, die heißt Flora Power, die mir extrem gut schmeckt. Und die gibt es aber eben nur in Hamburg, beziehungsweise in Berlin. Also in Jena kann man die leider...
Noch nicht wahrscheinlich.
Ja, ich glaube...
Der Mate war damals genauso, das gab es nirgends zu kaufen. Man musste sich von Berlin damals mitnehmen.
Genau.
Und ja.
Mittlerweile gibt es überall.
Ja, es ist Mainstream geworden.
Genau, so ist es. Ja, es ist ja auch wirklich so. Das Mate, also wenn man mal so hier an den Campus guckt, hat doch irgendwie jeder zweite eine Mateflasche
im Rucksack. Ja, es ist einfach. Es war halt dieses Style oder dieses Hipster-Ding und jetzt ist es halt Mainstream geworden. Mhm. Ja.
Aber das ist auch so eine interessante Episode, die mir beim 32C3 passiert ist, dass eben in dem Teezelt von La Quadrature du Net saß eine, sagen wir mal, indisch aussehende Person und ich hatte mich dort mit an den Tisch gesetzt und ich meinte, ja, sie hat hier irgendwie verschiedene Mate-Tees und ob ich mal kosten will. Und dann hatte sie so einen großen Holzkoffer mit verschiedenen Fächern und da waren halt ganz viele verschiedene Maten drinne. Und ja, und dann hat sie mir halt einen angerichtet und hat mir erklärt, was das ist. Und dann habe ich mich dann so mit ihr unterhalten, mit anderen Leuten dann unterhalten und haben uns dann so ein bisschen durch die Mate-Tees dann durchgekostet.
Aber das Aufbrühen dauert doch ewig, oder?
Nee. Das ist ja, also das ist, du machst nur heißes Wasser, also du nimmst das Mate-Pulver, machst heißes Wasser rein und trinkst das, ist fertig.
Ach so, okay.
Und ich kannte das eigentlich so aus, sagen wir, der spanischen Ecke so, dass, also man hat so ein bauchiges Gefäß mit so einer Art metallenen Strohhalm drin. Und also gerade in Südamerika ist es üblich, dass man sich dann hinsetzt und jeder trinkt halt so einen kleinen Schluck und gibt es dann halt weiter. Und das wird so quasi wie die Friedenspfeife, die irgendwo anders geraucht wird, wird dort halt Mate getrunken. Und das ist aber sozusagen bei ihr, also nicht üblich gewesen, sondern sie hat das quasi, ich meine, das ist ja auch klar, bei so vielen Leuten gesagt ist. Also jeder kann sein Ding austrinken und dann kommt es zurück und dann kriegt es halt jemand Neues. Genau, also das war halt auch so ein schönes Ding und ist aber leider nur am ersten Tag da gewesen und am anderen Tag habe ich sie nie wieder gesehen. Also vielleicht war sie woanders, aber zumindest in dem Teezelt war sie nicht mehr. Ja, und also dort auf dieser Ebene gab es dann auch weiterhin noch so eine, ich sag mal, so eine Bar-Ecke. Also Ecke ist auch also mehrere Quadratmeter Bar und die dann halt entsprechend ausstaffiert worden. Also es ist halt auch so, dass das immer sehr schön geschmückt ist und einfach toll auch aussieht. Und das, was du auch schon gesagt hast, also so eine sag mal, Disco-ähnliche Sache gab es dann auch unten im Keller nochmal, wo dann in einem Speziellraum DJs aufgelegt haben. Und
das finde ich immer schön.
Und es ist halt auch da ist es so, dass die Räume unglaublich cool gestaltet sind. Also ich weiß noch, bei einem der letzten C3s in Hamburg, da hatten die dort so als Ausstellungsstück, kann man sagen, in dieser Disco einen Wasserwerfer von der Polizei stehen. Also ein älteres Modell. Und da war halt so ein bisschen das Polizei so das Thema. Und dieses Jahr war es eher Wohnwagen. Also es standen halt verschiedene Wohnwagen, die dann als Bar fungierten, wo man sich reinsetzen konnte. Mhm. Einer war total aufgesägt und so aufgebogen. Und also es sah wirklich auch toll aus. Und das hat schon, also war ist einfach ansehnlich. Das ist halt auch sowas.
Also alles. Immer schön gemütlich, das Ganze.
Genau. Soll ja entspannt sein. Also man will halt sich von dem Stress der Weihnachtstage sich ein bisschen erholen. Dann. Also
stimmt, wir haben da gar nicht erwähnt, wann es genau war, an welchen Tagen.
Doch, hatte ich schon gesagt. Es ist, also ich sage es aber gerne nochmal. Es ist am 27.12. bis 30.12. jedes Jahr. Also auch dieses Jahr wird das wieder nach Weihnachten dann sein. Wobei man eben doch sagen muss, dass der Kongress selbst natürlich schon viel eher anfängt. Also das sozusagen das Event selbst, wo man als Besucher reinkommt, das fängt natürlich am 27.12. an, aber die reine Planung, die Vorbereitung, das geht halt schon viel, viel eher los, wo dann diverse Teams dann da sitzen und sich das angucken. Und dann gibt es irgendwann meistens Mitte bis drittes Quartal, sagen wir, des Jahres dann so einen sogenannten Call for Papers, wo dann CTC sagt, hey, demnächst steht jetzt wieder der Kongress an, wir würden gerne, dass ihr uns mal ein paar nette Vortragsvorschläge einreicht. Und ja, das wird dann halt auch gemacht. Also dann kann man halt sagen, okay, ich habe hier ein cooles Thema, ich will zu X, Y und Z reden, reicht das Thema dann ein. Und aus den ganzen Einreichungen gibt es dann innerhalb des CCCs diverse Teams, die sich das anschauen, die auch bewerten, sagen, okay, der Vortragende, der ist super, den habe ich schon da und da nah gesehen und der hält super Vorträge. Oder der andere hält vielleicht nicht ganz so gute Vorträge, der muss noch an seinem Stil arbeiten. Oder das Thema ist für uns relevant oder ist auch nicht relevant. Also gibt dann halt so eine Art Einstufung. Und sozusagen aus dieser Bewertung wird dann letztlich das Programm raus extrahiert. Und dann entsteht dann halt quasi das Programm. Und auf das Programm können wir dann vielleicht später nochmal eingehen.
Würde ich sagen, spielen wir kurz mal Musik ab. Und dann gehen wir zum nächsten über. We'll be right back. So, da sind wir wieder. Perfekt. Alles funktioniert. Jo, kommen wir doch zum nächsten. Jetzt geht so ein bisschen die einzelnen Gruppen, was da so alles dort war. Jens, du hast es ja kurz mal erwähnt. Wie zum Beispiel das Deckt. Da habe ich im Übrigen gelesen, dass du unbedingt noch ein Deckt-Telefon brauchtest.
Genau. Also ich habe mir einiges vorgenommen gehabt zum Kongress und einiges vergessen gehabt. Dazu gehörte unter anderem ein Telefon, wie auch mein Aufnahmegerät. Also ich wollte gerne dort ein paar Interviews führen. Ich habe sowohl einige Angebote erhalten für ein Mikro, also für ein Aufnahmegerät, wie auch für ein Telefon. Ja, für beides hatte ich am Ende keine Zeit. Also ich habe es nie geschafft, mir also das Mikro auszuleihen und dann mich irgendwo hin zu begeben und ja, mit jemandem Rotes aufzuzeichnen. Allerdings habe ich kürzlich einen schönen Dienst gefunden im Netz, der auch sozusagen Remote-Interviews erlaubt. Also bisher hat mir immer diese Krücke über Skype zum Beispiel. Und also ich habe das ein, zwei Mal gemacht, so Skype-Interviews zu machen. Und da fand ich die Qualität halt nicht ganz so toll. Was man halt auch machen kann, dass man der Gegenseite irgendwie ein Aufnahmegerät in die Hand drückt und sagt, hier, zeichne das auf und dann schneidet man das zusammen. Aber auch da braucht man halt auch ein bisschen, ich sag mal, technisch versierten Menschen auf der anderen Seite. Das ist halt alles nicht ganz so einfach. Und der Dienst las sich zumindest erstmal gut, ich will das jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und dann werde ich das eine oder andere Interview auch noch nachholen. Also es waren halt eigentlich auch diverse Leute, die ein bisschen weiter weg wollen. Mhm. Also wo man jetzt auch nicht sagen kann, was setzt sich mal in Zug und fährt dahin, sondern da müsste man dann schon irgendwie ein paar Flugzeuge besteigen. Ja, aber das läuft alles nicht weg. Also einige von den Leuten werde ich auch demnächst wiedersehen. Also das ist alles nur aufgehoben.
Ja.
Genau, also ja, und auch das Decktelefon, das war genau sowas, dass ich das gerne dort nutzen wollte. Aber das ist halt, man kommt dahin und wird sozusagen aufgesogen von dem Gebäude und alles, was man nicht ordentlich vorbereitet hat, ist dann eh, ja, spielt keine Rolle dann mehr. Also irgendwie, bei mir ist es halt so, dass ich am 27. mehr oder weniger von dem Gebäude, von dem Kongress eingesaugt werde und meistens dann am 30. irgendwie wieder ausgespuckt werde. Und dann völlig geflasht nach Hause fahre und irgendwie das alles ganz toll finde.
Ich muss ja dazu erwähnen, ich habe dich immer mal so auf Twitter gesehen, also mitgeguckt, was du immer getwittert hast. Und es war interessant, weil du hast immer fast gepostet, hey, ich bin gerade da und treffe gerade die. Oder, ey, hier, ich habe ein bisschen Wolle, willst du und du? Oder brauchst du noch Wolle? Hm. Und dann kamen dann die Antworten. Das fand ich gut.
Ja, ja, stimmt. Wobei das mit der Wolle auch so ein Fehl war. Ich habe das nicht mehr geschafft, runter zum Digitest zu gehen und das da auszuhändigen. Also das, ja, aber man wird sich da bestimmt nochmal sehen. Also, aber das ist, also Twitter, also sagen wir, ein Problem beim diesjährigen Kongress war, dass das sozusagen der zentrale Informationsverteiler quasi dauerhaft offline war. Also das Wiki, das Events-Wiki, war über den ganzen Kongress nie erreichbar, was es zumindest mein Leben auch ein bisschen erschwert hat. Weil ich dort, also da stehen dann halt diversen Termine drin. Hm. Bei den Vorträgen ging das. Der Fahrplan ist also auch anderweitig erreichbar gewesen. Aber neben dem reinen Vorträgen gibt es halt auch noch so selbst organisierte Sessions. Und ja, da war es einfach so, dass ich da quasi nahezu an keiner teilgenommen habe, weil ich mich im Vorfeld darauf verlassen habe, dass ich dir dann gucken kann, wo das ist und wann das ist. Und ja, das habe ich halt in dem Fall verpasst. Also nur ein paar Sachen, die ich mir wirklich vorher aufgeschrieben hatte, beziehungsweise wo ich dran teilnehmen musste, die habe ich dann am Ende auch mitgemacht.
Na, ich wollte mir auch noch ab und zu mal das angucken, was läuft gerade. Und also es ist eine wunderschöne Übersicht. Ich fand es ein bisschen schade, dass es dann immer nicht geklappt hat. Also mir ist auch diverse auch so Berichte komplett erstmal untergegangen, aber die Videos oder sowas sind ja alle jetzt jedenfalls online.
Genau, also die ganzen Vortragsvideos sind in einer rasenden Geschwindigkeit quasi online gegangen, also so gefühlt hat es quasi nur einen Tag gedauert oder vielleicht ging es sogar manchmal noch kürzer vom Vortrag, bis das Video quasi online ist. Also wenn ihr auf media.ccc.de geht, findet ihr, ich würde sagen, alle Kongressvideos, also alle die, wo es die Sprecher erlaubt haben, dass es aufgezeichnet und veröffentlicht wird.
Ich fand auch die Qualität sehr gut. Also ich kenne sie ja noch am Anfang, da waren es irgendwelche wackeligen. Ich selbst war damals noch als Engel, als ich das gemacht habe. einfach nur draufhalten und mehr konnte man gar nicht so wirklich machen. Und weil die entsprechenden Leute einfach dann schon wieder im nächsten Raum waren, aber es ist auf jeden Fall professioneller geworden.
Ja, also ich finde es also hochprofessionell. Es hat ja eine ganze Zeit die FEM gemacht, FEM hier aus Ilmenau. Und jetzt ist es halt quasi das Video-Team, keine Ahnung, wahrscheinlich Video Operation Center oder was auch immer, die das aufzeichnen. Und das machen die halt also in wirklich hervorragender Qualität. In verschiedenen Formaten wird das dann rausgehauen. Also das ist halt fantastisch. Und auch der Livestream funktioniert ja auch immer problemlos.
Das war gut. Also da ist bei mir auch diejenigen, die ich angeguckt habe, ist nie zusammengebrochen im Gegensatz zu früher. Und richtig guter, ich habe es mir teilweise in HQ, also in High Quality angeguckt.
HD.
HD. High Quality.
HD. Genau, High Quality, HD. Das ist so die gängige Abkürzung.
Ja, das fand ich sehr gut. Genau, ansonsten, es gab ja dann noch andere Bereiche direkt vom CCC, die dir bestimmte Sachen gemacht haben, wie die Sunnies zum Beispiel.
Genau, ne, du hattest vorhin ja schon den Engelbereich angesprochen und du hast ja auch gerade erwähnt, dass du selber schon geengelt hast, was eines der Faktoren ist, die den Kongress überhaupt so billig machen kann, dass es unglaublich viele Freiwillige gibt, die sich um Sachen kümmern. Das sind halt hier die sogenannten Engel. Und das geht halt vom quasi, wenn man das Gebäude betritt, sind sozusagen die ersten, die man dann sieht, sind die Leute, die quasi die Armbändchen kontrollieren oder die Tickets austeilen. Da gibt es meistens unten so einen Merchandising-Shop. Und es wird quasi alles auf freiwilliger Basis gemacht. Auch unten am Empfang gibt es das ZERT. Also das sind halt quasi Ärzte, die dort Schichten schieben. Wenn man also irgendwie eine Verletzung hat, kann man da hingehen und sich da behandeln lassen, beziehungsweise dann auch weiter verweisen lassen etc. Und dann findet man halt an allen Ecken und Enden freiwillig. Also in den Vortragssälen werden die Vorträge angekündigt. Gibt dann eben diese Videoengel und gibt Presseengel. Also für ganz, ganz viele Aufgaben gibt es da Engel. Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es diesmal so um die 1300 Engel. Das ist viel. Das ist sehr viel, genau. Das heißt also, jeder 10. Besucher war auch ein Engel letztlich.
Ja. Die müssen ja auch, also damals fand ich halt sehr schön, die hatten halt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, einen extra Bereich, damit sie so wenigstens ein bisschen Privatsphäre haben.
Engel leben im Himmel, also ist es der Himmel. Ja,
genau. Das fand ich halt sehr schön und die Engel waren auch so für den Aufbau komplett, für die komplette Stellwände, alles aufbauen komplett. Und da hatte man den Vorteil, ich war dann schon anderthalb Tage vorher da und hat dann schon so gesehen, wie sich das Ganze alles entwickelt. Also vom ganz normalen Kongresszentrum, damals halt in Berlin, bis zu dem, was es damals passiert ist. Also wirklich schon mit kompletten Aufstellungen, alle möglichen Sachen wurden aufgebaut, war wirklich richtig gut.
Ja, also die Leute, die da mithelfen, die fangen ja zum Teil schon wirklich weit, weit vor Weihnachten an, das vorzubereiten. Also die stecken da unglaublich viel Arbeit rein und also man kann den Leuten auch nur danken, dass sie das machen und mit welcher Inbrunst sie das wirklich machen. Also das ist wirklich ganz toll, was sie da an Aufwand mit reinstecken. Und
genau.
Also sie machen letztlich den Kongress auch mit möglich.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja auch schon erwähnt, nur dadurch funktioniert es überhaupt und vor allen Dingen auch wirklich preiswert immer noch.
Ja.
Man darf ja nicht vergessen, es ist ja eines der größte oder das größte Computertreffen weltweit.
Ich glaube, so langsam entwickelt sich es in die Richtung, dass es das größte ist. Also von der DEFCON in den USA werden, glaube ich, immer so Zahlen von 15.000 Leuten kolportiert. Aber letztlich, Also ich denke, das hat nichts mit cool zu tun. Das ist, man muss jetzt auch nicht unbedingt das Größte sein, sondern viele amerikanische Hacker sind ja relativ enttäuscht. Oder sagen wir, wenn sie den Kongress sehen, sind sie sozusagen von ihrer DEFCON vergleichsweise enttäuscht. Weil zumindest, also ich war selbst noch nie dort, aber was man so hört, ist, dass es eher so ein großes Saufgelage ist, die DEFCON. Und das ist halt hier schon ganz anders. Also das ist sicherlich wird auch mal das in Bierchen getrunken oder es gibt also auch hier so eine Whisky-Verkostungsrunde, die sich so selbst organisiert gefunden hat. Aber es ist weit, weit davon entfernt, irgendwie ein Treffen von anonymen Alkoholikern zu sein oder irgend sowas. Also wie gesagt, aber ich kenne das, also ich höre das auch nur von anderen, das Bild der DEFCON, ob es wirklich so ist, kann ich auch nicht sagen.
Okay. Ja, ansonsten, was mir damals auch noch cool, richtig schön fand, das war die Blinkenlights-Ecke. Gab es das wieder? Sagt dir das noch was?
Also es sagt mir noch was. Auch in Berlin ist ja damals dieses Blinken-Lights-Projekt überhaupt entstanden. Also so vermutlich so aus der Ecke von Tim Pritlove, wenn ich mich richtig erinnere.
Müsste, glaube ich, ja.
Genau, also so ganz bekannt war die Installation im Haus des Lehrers in Berlin, wo das ganze Hochhaus quasi mit Baulampen ausgestattet worden ist. Und man konnte sozusagen dort eine gewisse Nummer anrufen mit seinem Handy und dann ein Spiel spielen. Also mit dem Tetris. Hochhaus, nee, also Tetris nicht, sondern Pong.
Also.
Also man kann quasi zwei gleichzeitig irgendwie anrufen und dann mit den Tasten des Handys Pong gegeneinander spielen. Und das ist halt schon cool. Und dann gab es halt verschiedene andere Installationen an Gebäude in Frankreich und ich glaube in den USA wurden dann auch nochmal so Sachen gemacht. Und dann ist es irgendwie wieder kleiner geworden. Also und von dem Münchner Erfurt-Kreis gab es dann so ein Projekt, das heißt ARCAP. All Colors Are Beautiful.
Okay.
Und die haben quasi dann das Blinkenlights nochmal so bunt gemacht. Und da gab es auch dieses Jahr eine Installation davon. Also die haben so eine Boxen genommen und haben dort Lichter reingebracht und haben halt da auf so ein, ich weiß nicht, so eine Riesenwand, kann ich schwer schätzen, also wirklich so eine Riesenwand von Boxen halt dann so auch verschiedene Lichteffekte da gemacht. Und also Blinkenlights spielt halt jetzt eher sozusagen in einem kleineren Ausmaß eine Rolle. Also das CCH wird nicht ganz beleuchtet, aber vielleicht bietet sich ja eigentlich das Redison an, dass man das nochmal ein bisschen verblinken leitet, aber ich glaube, das würde denen dort nicht ganz so gefallen. Aber also im kleinen Rahmen gibt es halt schon, also diese Installation von Münchner CCC findet man dort und dann halt sozusagen auch Sachen, die man in die Hand nehmen kann, beziehungsweise die auf den Tisch passen, gibt es da ganz viele Blinkenlights-Installationen dort. Also das findet man an allen Ecken und Enden, würde ich mal sagen.
Boah, herrlich. Na, ich fand das halt schön, weil das war halt so, es hat sich was bewegt, man konnte dann auch selber, es gab Installationen, ich glaube mit dem Gameboy damals noch irgendwie angeschlossen. Ich fand es einfach schön, weil es war so eine nerdige Ecke dann im Endeffekt. War cool, hat Spaß gemacht,
damit mitzumachen. Genau, und eine Sache, die jetzt auch, ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr entstanden ist, was auch, erstmal interessant ist, überhaupt daran zu denken, ist die Seitenstraße. Und da haben Leute gesagt, Mensch, früher sind doch Nachrichten auch schon verschickt worden. Und wird ja auch heute noch gemacht, wenn man an Krankenhäuser denkt, gibt es so Luftpostsysteme. Also man hat so eine Art Box, da kommt halt die Nachricht rein, wird in so ein Rohr reingesteckt und dann quer durchs Gebäude geschossen. Wir sind Hacker, wir kriegen das auch hin. Wir kaufen uns hier aus dem Baumarkt ein paar Rollen Plastikrohr, gucken uns nach ein paar Inhaltsstoffen um, schließen Staubsauger an und dann geht's los. Und das waren sozusagen die ersten Versuche. Da hat man geguckt, ob das überhaupt klappt. Ja, klappte. Und dann hat man eben auf einem Kongress das ausprobiert und ja, das hat also super funktioniert. Dann war es aber das Problem, dass dort immer an diesen Verteilerstation musste ein Mensch sitzen, der musste diese Box rausnehmen, ins andere Rohr reinstecken, Staubsauger anschließen und das weiterschießen. Und dann gab es halt im nächsten Jahr sozusagen die Idee, so automatisches Routing einzubauen. Also mittlerweile ist das schon, also es sieht zwar immer noch amateurhaft aus, aber es ist schon hochprofessionell, würde ich sagen. Und dann kann man halt so seine Nachrichten quer durchs Haus schicken, wobei sich auch herausgestellt hat, dass eigentlich so nach wenigen Tagen dort die Kinder die Herrschaft übernehmen. Die nehmen halt so, also die nehmen einfach Flaschen, machen da LEDs rein und schicken die durch die Rohre. Und dann, dass die Rohre fast durchsichtig sind, also es ist ja so ein Plastikrohr, sieht man dann quasi die Flasche dort quer durch das Gebäude also laufen. Und das ist halt dann schön. Und dann wird das eher ein Spielzeug. Das ist schon auch sehr schön.
Sehr gut.
Ja, also Carsten hat leichte Hustprobleme, wie man vielleicht hören kann.
Entschuldigung.
Kein Problem. Wie gesagt, die Seitenstraße ist halt auch wirklich so eine recht tolle Sache. Sieht man mal, also Hacker können halt aus allem was hacken.
Also sie automatisieren dann halt. Das finde ich wiederum sehr gut, weil das gefällt mir auch. Automatisieren von Gegenständen oder von Sachen, von Verläufen. Ja, selber machen, beziehungsweise analoges dann umsetzen. Genau. Sehr gut. Genau.
Wir waren ja vorhin nochmal, also du hast mich auf das Deck angesprochen. Und eine Sache, die wir jetzt angeschnitten hatten, ist das ganze Thema Telefonieren.
Ach ja.
Also das war das, was ich schon gesagt hatte. Also es ist halt auch so, dass der CCC vermutlich der einzige Kongress ist oder die einzige Veranstaltung da betreibt, die ein eigenes Telefonnetz hat. Das heißt, also da ist es halt wirklich so, dass ich da hingehen kann und kann mir dort eine SIM-Karte kaufen und buche mich dort in das CCC-eigene Handynetz ein und kann dann darüber telefonieren oder auch angerufen werden für die 4 Tage. Also es ist halt immer noch für die Zeit des Kongresses, Zeit der Veranstaltung. Danach existiert das Netz quasi nicht mehr. Und ja, das ist halt auch...
Man kann auch richtig raus telefonieren.
Genau.
Okay, das ist cool.
Ja, genau. Also, oder man nimmt eben sein Decktelefon mit, das, was ich vergessen hatte, holt sich dann eine Durchwahlnummer und kann dann halt auch über die Durchwahlnummer von außen angerufen werden, beziehungsweise auch von da aus irgendwo anders hin anrufen, beziehungsweise dann halt meistens nutzt man das dann innerhalb des Gebäudes, irgendwelche Leute anzurufen.
Oder Spaßanrufe zu machen.
Zum Beispiel. Also man kann halt verschiedene Sachen damit machen. Das ist halt so.
Sehr gut. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten kurz auf jeden Fall die Sunnies vorgestellt. Die kriegen ja auch immer eine schöne Einweisung, was ich damals auch sehr gut fand. Mhm. Gab es noch irgendwelche?
Was heißt Einweisung? Warst du mit dabei? Warst du mal so ein...
Ich habe es mal kurz betrachtet, ja. Okay. Ja, weil die Engel müssen, also damals mussten sie kurz mit hingehen immer. Mhm. Und da wurde immer auch so rudimentär, wenn irgendwas ist, also macht es nicht selber, holt uns lieber. Trotzdem haben sie nur kurz erzählt, weil, also wie bei der Fahrschule ja auch, so ganz kurz. Fand ich interessant. Bei den selber war ich selbst sonst nicht. Also die kamen halt nur mal kurz. Und ja, fand ich halt gut. Ich finde es halt sehr gut, dass es wirklich dann Freiwillige, also wie du schon meintest, Ärzte, das im Endeffekt dann machen, weil nur so funktioniert es.
Genau. Also und das funktioniert auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also dieses Jahr gab es ja neben dem Kongress noch eine andere Großveranstaltung. Das war das Camp. Ah. Das Chaos Communication Camp, was auch mitten im Nirgendwo stattgefunden hat. Und da hatte ich halt dieses Jahr das erste Mal das persönliche Erlebnis, dass ich so das Zert besuchen musste. Ja. Und ja, das war eigentlich, also es lief wirklich professionell ab, dass da eine Ärztin kam und hat sich das angeguckt und hat sich dann quasi nochmal eine Zweitmeinung eingeholt. Und sie ist zwar dann am Ende für uns ab ins Krankenhaus, aber trotzdem... Also man hat eben gesehen, das sind halt wirklich Profis, die das abarbeiten. Und das ist also nicht sozusagen jemand, der, wie du sagst, irgendwie mal bei der Autoausbildung mal irgendwie geguckt hat, wie man stabile Seitenlage macht, sondern das waren alles ausgebildete Ärzte, die das halt freiwillig machen und die das wirklich auch also sehr gut machen. Also wie gesagt, großes Lob auch da an die Leute.
So, und dann hatten wir auch, du hattest vorhin angesprochen, das Videoteam, was momentan halt das alles wieder geschnitten hat, was früher halt die anderen waren. Was gab es noch? Welche Bereiche gab es da? Ich überlege gerade, welche Bereiche es noch damals gab, aber ich glaube, das wurde jetzt alles so eigens abgedeckt. Früher gab es ja noch das Lockpicking-Team, die sind aber, glaube ich, dann nicht mehr dazugekommen.
Doch, die sind auch noch da. Also die sind quasi auf dieser ersten Ebene, was ich vorhin beschrieben hatte, ist das Lockpicking-Team noch. Ah. Also das die Sportfreunde der Sperrtechnik, wie sie als Verein, glaube ich, heißen. Ja, und die haben dort ihren eigenen Stand und haben natürlich auch, also zeigen den Leuten, wie man das machen kann, geben also Lockpicking muss man vielleicht erstmal erklären, ja. Für die Leute, die es noch nie kennen, da geht es einfach darum, um das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern. Das heißt, wie der eine oder andere kennt vielleicht noch den dramatischen Begriff eines Dittrichs, mit dem man dann Schlösser öffnet und hier sind es letztlich ein paar filigrane Werkzeuge und mit denen versucht man dann halt relativ systematisch Schlösser zu öffnen, ohne dass man Schlüssel besitzt und ohne dass man das Schloss zerstört. Und ja, und die Lockpicker zeigen halt meistens den Anfängern erstmal, wie das geht. Also in der Regel beginnt das erstmal, dass erklärt wird, wie ein Schloss aufgebaut ist, wie das funktioniert und warum dann das Lockpicking mit diesen Werkzeugen halt dann auch funktioniert. Also man braucht dann in der Regel so einen Spanner, um das Schloss festzuhalten und dann ein paar Werkzeuge, um diese Stifte, die es innerhalb des Schlosses gibt, in die richtige Position zu schieben. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell man auch als Laie, als ungeübte Person sein Schloss aufkriegt. Also das ist eine Sache von wenigen Minuten und dann ist das so ein Schloss offen.
Also die einfachen Schlösser, muss man dazu sagen.
Genau, die einfachen
die Schlösser. Die billigen 5-Euro Schlösser.
Genau. Aber man muss eben doch sagen, wenn man den Trick raus hat, ist der Schritt von einem einfachen Schloss zu einem besseren Schloss auch nicht mehr weit. Also das, wie gesagt, die betreiben das quasi wirklich als erweitertes Hobby, will ich mal sagen. Und haben, also testen quasi jedes mögliche Schloss aus und haben da auch, also gefühlt auch schon alle Schlösser dieser Welt durchgespielt. Und es gibt nur wenige Schlösser, wo sie sagen, dass die sind halt wirklich schwer zu knacken. Mhm. Aber so das meiste, was man handelsüblich hier auf der Straße kaufen kann, ist damit zu knacken. Also gibt halt verschiedene Werkzeuge für verschiedene Arten von Schlössern auch. Also, aber das geht letztlich alles.
Na, ich kenne es noch damals, da war halt wirklich auch die Weltmeisterschaft dort. Hm. Und da ging es halt darum, wie schnell man mit verschiedenen Arten, unter anderem auch also dass man es halt zerstört, so schnell wie möglich so ein Ding aufkriegt. Egal, ob es ein kleinerer Schrank war oder ob es ein ganz normales Schloss war. Hm. Und da gab es halt diese verschiedenen Unterteilungen. Und da wurde halt mit Anfängern und Profis, die wirklich so Elektro-Dinger hatten, keine Ahnung, wie die heißen genau, wurde halt so schnell wie möglich geguckt, okay, wer am schnellsten das Ganze ist und wer am zerstörungsfreisten zu macht. Das fand ich halt sehr schön. Das war halt damals ein Teil direkt. Die sind dann aber, glaube ich, irgendwann nicht mehr dabei gewesen.
Ja, vermutlich ist dann auch der Kongress einfach zu groß geworden dafür. Also das würde ich jetzt denken. Also, und vielleicht ist auch deren Veranstaltung zu groß geworden, um noch sozusagen sinnvoll in den Kongress dann reinzupassen. Auf alle Fälle gibt es da auch in den vergangenen Jahren Vorträge dazu. Also die Lokpicker haben sich eben zunächst an Schlössern probiert. Dann gab es eine recht engagierte Person aus München, die hat dann gesagt, ich probiere mal Handschellen aus und hat so ziemlich alle Handschellen dieser Welt ausprobiert. Und und hat dann auch eben Erstaunliches rausgefunden. Es gibt einige Modelle, die muss man quasi nur so ein bisschen hart aufschlagen und dann springt das Schloss von alleine auf. Und dann manche kann man eben auch so mit so einem, Plastikschlüssel, so gibt es quasi eine Art Plastik-Generalschlüssel, wo das Schloss aufbringt, springt. Also das war auch recht interessant zu sehen, wie sozusagen die Polizeihandschellen, wie einfach die aufgehen. Und dann hat es sich dann später, gab es mal einen Vortrag, da ging es eher so um Tresore, so um Haustresore, die man sich kaufen kann. Mhm. Und das war dann halt auch so erschreckend, dass es da Modelle gab, da musste man mit der Faust draufschlagen und das ist das Schloss aufgesprungen und der Tresor aufgegangen und so weiter. Also André musste ein bisschen mehr Energie reinstecken, aber auch da waren die vergleichsweise einfach zu öffnen. Auch auf der anderen Seite für die sozusagen Profi-Tresore, also die, ich sag mal, in Banken eingebaut sind oder die man halt in großen Firmen hat, gab es vor vielen Jahren schon so ein Paper von einem Kryptografen in dem Falle, also von jemandem, der sich mit Verschlüsselung beschäftigt. Und der hat sich das halt mal angeguckt und hat eben auch festgestellt, dass die Schlosshersteller oder die Tresorhersteller, die wollten ihre Systeme quasi sicher machen und haben deswegen sozusagen so bestimmte Nummern ausgeschlossen. Also so Nummern wie 111 kann man nicht wählen als quasi Zahl für das, also so laufende Nummern oder so
Inkrement 0815.
Ja, irgendwie, also sowas. Und das Problem war, dass die am Ende so viel rausgenommen hatten als mögliche Nummern, dass also wenn man das Wissen hatte, und das konnte man vergleichsweise einfach erwerben, dann muss man die Zahlen ja gar nicht mehr ausprobieren als Angreifer. Das heißt also, er hat das dann auch ein bisschen ausgewertet, dass dadurch einfach der Suchraum so arg verkleinert wurde, dass er irgendwie so im Durchschnitt, also wenn ich mich richtig erinnere, so zwischen 8 bis 10 Minuten mit so einem Profigerät so ein Tresor aufkriegt. Also es gibt halt so Aufsätze, die man dann als so ein Tresor macht, die dann mit Motor einfach die Kombination durchprobieren und da war so die Auswertung, dass es dann noch, ich glaube, 8 bis 10 Minuten dauerte. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich erinnere mich richtig. Und dann ist der Tresor offen und das war schon erschreckend, das auch zu lesen, dass der Modelljäger in Berlin auch nicht nur von Egon Olsen geknackt werden kann, sondern quasi von jedem Interessierten.
Oh ja, sehr schön. Gut. Hören wir uns kurz nochmal einen neuen Song an, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen.
Wie wichtig das Thema Cybersicherheit ist, ich glaube, das spricht für sich.
Cybercrime definieren wir in einem engeren, in einem weiteren Sinne. In einem weiteren Sinne ist immer dann der Fall, wenn das Internet eingesetzt wird als Tatmittel. Im engeren Sinne, wenn es dann darum geht, wirklich einen digitalen Schaden anzurichten.
Und hier bleiben wir übrigens am Ball, auch bei dem ganzen Thema Cyber und Umgang mit öffentlichen und privaten Datensammlungen.
Zum Thema Cyber ist ja insgesamt ein sehr großes Thema. Wir haben auch offensive Fähigkeiten bei verschiedenen Bereichen, wo wir Cyber machen.
Cyber Offense und noch viel wichtiger Cyber Defense rücken auf der sicherheitspolitischen Prioritätenliste ganz nach oben.
Unbekannte Hacker hatten einen Trojaner eingeschleust und
das ist ein Cyberdelikt im engeren Sinne.
Auch 4 Wochen nach einem Cyberangriff auf das Computernetzwerk ist noch immer nicht genau klar, welche Daten in fremde Hände gelangt sind.
Ich glaube, das spricht für sich.
Cyberabwehr.
Aus meiner Sicht werden dann wesentliche Trends schon klar. Ein Mehr in dem Bereich Cyberdialog, Cyberattacke, Cyberstrategie, Cyberabwehr, Cyberangriff, Cybercrime, Cybermobbing, Cyberspace und Cyberaußenpolitik.
Wir haben Polizei, wir haben deutsche Cybersicherheit.
Ja, das war eigentlich so der Trailer von Jung und Naiv. Einer der wohl besten Sendungen, die ich gerade aktuell immer fast täglich auf jeden Fall reinklicke oder höre oder sehe. Aber das Thema davon.
Genau, also hier in dem Falle waren das die Jung und Naiv Ultras, die das gemacht haben. Also auch hier, ich weiß nicht, inwieweit die Sendung unter den Hörern und Hörerinnen bekannt ist. Also hier Thilo Jung ist so ein Journalist, der angefangen hat mit, oder also zumindest bekannt geworden ist, würde ich mal sagen, mit Jung und Naiv, wo er einfach Menschen, Politiker meist interviewt und meist naive Fragen stellt, die Politiker duzt, egal wen er da vors Mikro kriegt. Das ist halt einfach schon ein ganz anderer Stil und er lässt dann halt keine Fremdwörter zu und es soll möglichst also auf einem einfachen Level gehalten werden. Ja, und irgendwann später hat er dann die Bundespressekonferenz für sich entdeckt. Also er geht jetzt immer zur Bundespressekonferenz und stellt unangenehme Fragen an die Regierungssprecher.
Ja, unangenehm sind sie eigentlich nur für die, wenn man sie nicht direkt beantworten kann.
Ja, was oftmals irgendwie so der Fall ist, ist zumindest mein Eindruck. Ja, und da gibt es also meistens einen kompletten Mitschnitt aus der Bundespressekonferenz, den man sich anschauen kann. Oder er macht dann halt so einen Zusammenschnitt von seinen Fragen und den Antworten, die er erhalten hat, beziehungsweise manchmal auch so Supercuts. Also es gab mal so eine Veröffentlichung zu einem der diversen BND-Skandale, wo die Bundesregierung einfach eine Presseerklärung veröffentlicht hat und danach halt in der Bundespressekonferenz auch noch eine Pressekonferenz dazu gegeben hat. Und auf die diversen Fragen der Journalisten wurde halt in der Regel nur geantwortet, ich habe der Pressemitteilung nichts hinzuzufügen. Und daraus ist dann halt so ein Zusammenschnitt unter anderem entstanden, der irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Minuten geht, wo man nur die diversen Mitglieder der Regierungsbank sitzt, die da immer wieder den Satz wiederholen in verschiedenen Variationen. Ja, und irgendwann vor kurzem sind halt so die jungen Naiv-Ultras aufgetaucht, die also hier das so ein bisschen besser vertonen. Also die Soundbites, die man hier drin gehört hat, die stammen halt aus diversen Regierungs- oder also Bundespressekonferenzen oder anderen Presseveröffentlichungen und die haben da halt so ein bisschen Sound drunter gelegt. Das klingt halt so ein bisschen, bisschen poppischer. Ja, also man hat es vielleicht gehört, also der Harald Range spielte hier kurz eine Rolle. Es gab ja diese Affäre um Netzpolitik.org, die auch Papiere vom BND veröffentlicht hatten im Laufe des Jahres. Und der Verfassungsschutz hatte dann Anzeige erstattet gegen Unbekannt und der Generalbundesanwalt nahm Ermittlungen auf. Und
es war ja Range, glaube ich, selbst persönlich, der das gemacht hat.
Was?
Die Anzeige.
Nee. Also Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident, hat das gemacht. Okay. Und der Harald Range hat dann eben als Bundesanwalt, Generalbundesanwalt, die Ermittlungen aufgenommen. Ja, und hat dann irgendwie Netzpolitik informiert, dass er ermittelt und wegen Landesverrat und dann platzte quasi die Bombe. Und also der letzte große Landesverratsfall war ja der 62 vom Spiegel. Und also hier gab es halt eine große Einigkeit unter den Medien, die dann halt Netzpolitik.org unterstützt haben. Sachen, also diese BND-Papiere mit veröffentlicht haben. Und ja, und dann war es eben so, dass es also ein bisschen ein Zerwürfnis gab. Und das war so eine Stelle aus dem Video, wo dann der Herr Range eine eigene Pressekonferenz gemacht hat und die Einmischung des Justizministers in seine Arbeit als unerträglich geschildert hat, was dann aber dazu führte, dass er dann in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde. Und dann Heiko Maas hat dann auch gesagt, ja, das ist also. Das war quasi so eine Art Bitte, diese Pressekonferenz um Entlassung, also eine Bitte um Entlassung. Das war eine Sache, an eines der neueren Interviews, die hier auch reingespielt haben, war auch wieder der Herr Maaßen, der Präsident des Verfassungsschutzes, der gerade auf Werbetour geht, also gerne neue Mitarbeiter gewinnen möchte. Und also wie man das auch hier in dem Schnitt hören kann, dann gesagt hat, also dass man doch zum BND kommen kann, zum Verfassungsschutz kommen kann und dann dort Sachen machen kann, die man schon immer machen wollte und das straflos. Also ja, das, also diese, nach dem Interview hat sich dann auch so ein kleines Meme auf Twitter entwickelt, dass dann diverse Leute, also die diversen Taten der V-Männer halt nochmal ausgewertet haben und das in Kontext gesetzt haben. Und da ist ja auch einiges passiert. Ja, und ansonsten natürlich, das, also Cyber ist halt ja generell das Schlagwort schlechthin. Also das haben wir ja hier hinlänglich gehört, Cyberstrategie, Cyberangriff, Cyberkrieg, Cyberverteidigung. Alles ist jetzt Cyber. Interessanterweise, wenn man dem Begriff mal ein bisschen hinterher schaut, wird man irgendwo feststellen, dass der von William Gibson kommt, einem Schriftsteller. Mhm. Und der hat damals sich geäußert, dass er das also in einem seiner Bücher mit verwenden wollte und es explizit als Begriff verwendet hat, der bedeutungslos ist und der also möglichst null Bedeutung in sich trägt. Oh. Und also und in dem Kontext kann man dann auch diese Wortwahl mitsehen.
Sehr gut. Ja, genau, damit hatten wir Netzpolitik, die hatten ja auch selbst einen Vortrag gehalten.
Genau.
Hast du den per Zufall irgendwie gehört?
Also ich habe den per Zufall nicht gehört. Ich habe mich per Zufall vorher mit Markus Becketal kurz unterhalten. Und ich meine, der Fall selbst ist mir sozusagen hinlänglich bekannt. Die haben also schon auch vorher schon mal Vorträge dazu gehalten und haben das geschildert. Und insofern bin ich dann mit reingegangen. Weil ich jetzt auch nie erwartet habe, dass ich da jetzt recht viel Neues erfahre. Das wird so einer der Vorträge sein, die ich mir dann hinterher nochmal mit anhöre. Aber wer diesen ganzen Fall, diesen Landesverrat, diese Landesverratsermittlung gegen Netzpolitik.org nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Also es ist einfach auch interessant, mal zu sehen, was da passiert ist und wie sie reagieren mussten etc. Also das ist sicherlich ein empfehlenswerter Talk, auch wenn ich jetzt nicht drin war. Aber wie gesagt, hauptsächlich aus dem Grunde, weil ich jetzt für mich nicht Neues erwartet habe.
Aber wenn du eh drinne steckst, für uns andere, die jetzt nicht so extrem drinne stecken, dafür gibt es ja dann diese ganzen Vorträge.
Genau, und ja, also Vorträge gibt es halt in rauen Mengen, möchte man sagen. Das ist eben, also hatten wir vorhin schon angesprochen, ein so ein Schwerpunkt, der halt wirklich sehr zeitig anfängt mit Einreichung, mit Auswertung. Und dann gibt es seit neuestem auch so ein total schönes Tool, das Half-Narb. Wo da kann halt, also das entsteht dann zu einer Phase, wo die Vorträge quasi schon nicht eingereicht, sondern genehmigt worden sind. Dann kann man sich sozusagen die ganzen Vorträge angucken und anklicken, welche man gerne sehen möchte. Und das Programm versucht dann aus allen diesen angeklickten Sachen einen Fahrplan so zu entwerfen, dass es für alle Leute möglichst wenig Kollisionen gibt. Also, dass die möglichst alle ihre Wunschvorträge anschauen können, dass die also, die werden halt so angeordnet. Das ist halt auch so eine Erfindung aus den letzten Jahren. Ja, dann geht es halt dann recht zeitig, dann am ersten Tag los, am 27. meistens zwischen 10 und 11 wird der Vortrag, der Kongress eröffnet mit der Keynote und dann geht der Vortragslot los, der dann halt meistens sich bis spät in die Nacht reinzieht. Dieses Jahr war es recht interessant, dass die Keynote lange Zeit unbekannt war. Es stand in dem Vortragsprogramm immer nur Keynote drin und ich hatte immer so einen Verdacht, dass ich dachte, Mensch, haben sie vergessen, das einzutragen oder haben sie noch keinen Keynote-Sprecher und müssen irgendwie in den letzten 5 Minuten noch jemanden suchen. Aber interessanterweise gab es jemanden und es ist also bewusst nicht veröffentlicht worden. Und zwar hat sich der CCC hier dieses Thema Gated Communities so ein bisschen angenommen und hat einfach mal geschaut, wer könnte da ein guter Vertreter oder eine gute Vertreterin sein, um das Thema rüberzubringen und ja vielleicht auch nicht nur mit der Sichtweise auf Computer im Allgemeinen, sondern auf die aktuelle Lage und da haben sie also jemanden gefunden, der oder die schon einige Gated Communities überwinden musste im realen Leben sozusagen. Die Frau heißt Fatuma Musa Afra. Das ist eine, ich glaube Äthiopierin.
Ich glaube auch, ja.
Die also zweimal geflohen ist und also mittlerweile in Deutschland angekommen ist und die natürlich so ein bisschen aus ihrer Fluchterfahrung da berichtet hat und ja einfach dort auch ein paar interessante Sachen mit erzählt hat und natürlich auch eine ganz andere Perspektive gegeben hat, also weg von Computern und anderen Sachen. Also das war ein recht interessanter Vortrag. Ich habe mir den mittlerweile angeschaut auf Video. Ich habe also zu der Zeit war ich noch irgendwo auf der Straße unterwegs. Und das Interessante für mich war, dass als ich die da sah, fiel mir auf, dass ich mich mit ihr während des Kongresses unterhalten hatte. Also ich habe sie dann irgendwann am Tag 2 oder Tag 3 getroffen und wir haben uns halt über ihre Flüchtlingsprojekte unterhalten und sie sucht halt Unterstützung für ein paar Teilsachen. Und das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass sie die Keynote-Sprecherin ist und ich konnte auch mit ihrem Namen nichts anfangen. Ja, ist mir jetzt erst so hinterher aufgefallen. Das war halt so noch so eine nette Begebenheit am Rande. Ja, also hier, also wie gesagt, diese Keynote sollte man sich auf jeden Fall mal mit anhören. Es ist recht interessant und es ist auch wirklich weg von Computern. Sie betonen sich auch immer wieder selber, dass sie jetzt kein Computermensch ist. Mhm. Ja, also das hat auch ein bisschen so einen eigenen Vortragsstil. Also Keynote ist ja immer noch ein bisschen was anderes herausgehobenes. Genau, und dann die, also für die ersten Vorträge war ich halt noch unterwegs. Ich denke, dass der Parallelvortrag, der zur Keynote lief, der heißt What is the Value of Anonymous Communication, den halte ich auch für sehr interessant. Also geht offensichtlich um anonyme Kommunikation von einer Forscherin aus den USA. Wie gesagt, den muss ich mir noch anschauen. Ich denke, dass der sehr interessant wird, auch anzuschauen. Dann ein Thema war dann das der NSA-Untersuchungsausschuss. Mhm. Also auch wieder hier die Seite netzpolitik.org macht den Live-Blog aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Das heißt, da wird quasi alles Mögliche mitgeschrieben und quasi mehr oder weniger direkt veröffentlicht. Und die Anna Biselli macht das und die hat dann ein bisschen was von ihrer Arbeit aus dem Untersuchungsausschuss erzählt. Ist auch so ein Vortrag, den ich noch nie angehört habe. Mhm. Aber der garantiert sehr interessant anzuhören ist. Und später dann hat man das Thema NSA-Untersuchungsausschuss nochmal mit aufgegriffen. Ich glaube, das war dann am Tag 3, wenn ich mich richtig erinnere. Oder auch nee, dann war es am Tag 2. Okay, vielleicht. Ich gucke dann nochmal. Muss mal hier ein bisschen rumscrollen. Ja, also an einem der Tage, sagen wir mal so, gab es dann nochmal so einen, wie soll man sagen, also eine Lesung von Protokollen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Und das war auch also sehr interessant, dass sich das Ganze mit anzuhören. Also der Vortrag hieß, die Grundrechte gelten nicht im Weltall. Mhm. Und da haben also verschiedene Leute quasi die Live-Protokolle einfach verlesen und also ich fand, dass das sehr lustig ist, bis man dann mal daran denkt, dass das ja kein Schauspiel ist und dass es nicht ausgedacht ist, sondern dass es reale Dialoge sind und wenn man sich dann so bewusst macht, dass das ja wirklich reelle Dialoge sind, die sich so in dem Untersuchungsausschuss abgespielt haben, gefriert einem, glaube ich, eher das Blut in den Adern. Oder man ist schon ziemlich erschrocken, was da so passiert. Also, aber trotzdem ist es sehr schön gemacht und also ich kann nur empfehlen, sich das mit anzuhören. Also beide Vorträge sind sicherlich recht interessant. Parallel zu diesem NSA-Vortrag am ersten Tag lief noch ein zweiter Vortrag von Joanna Rutkowska. Das ist eine Entwicklerin, die sich lange Zeit so mit Kernel-Sicherheit beschäftigt hat, die mittlerweile, ich sage es mal, einem eigenen Betriebssystem entwickelt, Cubes OS, das sehr sicher sein soll. Also da ist so das Prinzip, die Idee, dass man ein System hat und für jede Anwendung wird sozusagen nochmal ein eigenes, neues Betriebssystem gestartet, was innerhalb so einer eigenen Umgebung läuft. Also,
okay, also abgeschlossen.
Ja. Genau, es ist quasi in sich abgeschlossen und die Idee ist halt, wenn jetzt jemand von außen das Programm angreift, also wenn ich meinen Webbrowser aufmache, jemand greift den von außen an, kann der sozusagen nur diesen Sandbox, sagt man da, von außen angreifen und die kaputt machen und dann aber mehr kann er näher einen Schaden anrichten. Und, also man hat so eine abgetrennte Anwendung und das ist halt sozusagen von der Theorie und auch von der Praxis her wesentlich sicherer als die Systeme, die wir heute haben. Und die hat halt nochmal sich mehr Gedanken auch um Hardware gemacht und hat gesagt, dass die Laptops, die jetzt so draußen sind, sind halt quasi prinzipiell unsicher und man braucht also Laptops, die keinerlei Status verhalten, also die keinerlei Festplatten mehr drin eingebaut haben und keine anderen Sachen. Und diese Ideen hat sie in diesem Vortrag ein bisschen vorgestellt. Also auch da, wer so ein bisschen technisch interessiert ist, also kann ich den Vortrag nur empfehlen, sollte man sich unbedingt mal mit anschauen. Und ja, also das war dann so für mich die Zeit, wo ich überhaupt erst in Hamburg angekommen bin. Dann habe ich so ein bisschen mich in den Gebäuden umgeschaut. Und der erste Vortrag, den ich zumindest zum Teil gehört habe, war dann der Vortrag, wo es darum ging, wie die Great Firewall of China sozusagen erkennt, dass jemand da ihre Firewall umgehen will. Also in China gibt es ja ein großes System von Zensur. Das heißt, es wird halt geguckt, auf welche Seite will man gehen, und wenn die halt sozusagen den Chinesen nicht genehm ist, wird die halt gesperrt etc. Und der Vortragende Philipp Winter hat halt so ein bisschen die Ideen dahinter erklärt, hat also forscht da sehr stark danach, wie die das machen, hat dann einige der Sachen, die er erkannt hat, halt mit vorgestellt und auch so einen Ansatz erklärt, wie man die Firewall trotzdem umgehen kann. Also es gibt halt eine Software, die heißt Tor. Und innerhalb der Software gibt es so ein paar Bausteine, die explizit für die Zensurumgehung entwickelt worden sind. Und die kann man halt auch einsetzen, auch jetzt erfolgreich, um die chinesische Firewall da noch zu umgehen. Und ja, also der Vortrag ist halt auch, richtet sich eher wieder also an technisches Publikum. Wie gesagt, fand ich aber auch sehr, sehr interessant, den mit anzuschauen. Und ja, also am ersten Tag gab es dann doch noch einige interessante weitere Vorträge, von denen ich aber die meisten dann nicht mehr angeguckt habe, muss ich sagen, weil es ist halt so, dass man halt hier und da eben Leute trifft und sich mit den Leuten unterhält. Und das habe ich dann, also quasi den ersten Tag dann mehr auf den Gängen verbracht und mich mit anderen Leuten unterhalten. Es gab dann noch einen Vortrag, der so ein bisschen um Kryptographie ging, den habe ich mir noch mit angehört. Und ja, also das war es dann. Also das ist halt auch so, dass ich mir sage, die Vorträge, die da laufen, die werden alle aufgezeichnet, die liegen also auf verschiedenen Servern rum, und da lieber unterhalte ich mich mit Menschen, weil die sind nur dort, die kann ich nur dort treffen, kann mich nur dort mit denen unterhalten, und das habe ich dann in dem Fall auch gemacht. Also deswegen, also mein erster Tag war quasi so letztlich mit so zwei Vorträgen gefüllt, und danach habe ich dann diverse andere Sachen gemacht. Genau, und der zweite Tag ist eben der, was ich vorhin schon sagte, das der Junghacker-Tag. Und ja, da haben wir halt versucht, erstmal da einen Platz in diesem Junghacker-Zentrum da zu kriegen, was aber von wenig Erfolg gekrönt war. Und ich habe dann mir einen Teil von dem Jahresrückblick des CCC angeschaut. Das ist halt auch immer traditionell am zweiten Tag, wo so ein bisschen die Sprecher des CCC erzählen, was im letzten Jahr passiert ist, was so einige Highlights waren, wie die Mitgliederentwicklung war und so weiter und so weiter. Und das habe ich mir so ein bisschen mit angeschaut. Und dann habe ich wieder irgendwelche anderen Sachen gemacht, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Also auch am zweiten Tag gibt es halt diesen Landesverratsvortrag von netzpolitik.org, was ich sagte. Auch ein interessanter Vortrag, der hier am zweiten Tag mit ist. Da geht es um Freifunk für Geflüchtete. Das ist ja eine Sache, die viele Freifunk-Initiativen machen. Die gehen halt zu den Flüchtlingsheimen und statten die mit Internet, also aus, mit Freifunk in der Regel. Und da hat halt jemand hier berichtet, was er für Erfahrungen gemacht hat in Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den Betreibern der Häuser und so weiter. Also das ist sicherlich interessant für Leute, die auch sowas planen in ihren Städten, das mitzumachen. Auch hier in Jena gibt es ja eine Freifunk-Initiative. Und auch wir in Jena haben ja schon da versucht.
Du bist ja auch dabei, gell?
Vielleicht, ich höre das sowas, ja.
Genau. Ich vermute es.
Ja, also wir haben auch hier versucht, also diverse Heime einzurichten. Es gibt, ich glaube, in einem Heim ist es mittlerweile gelungen, da was einzurichten. Andere sind in Jena schon versorgt mit Internet. Und bei anderen ist man noch in der Planung. Also auch hier, Freifunk ist halt so eine nette Idee. wo man sich selbst einen kleinen Router ins Fenster stellt und seinen Internetanschluss quasi teilt mit anderen.
Ich kenne das noch aus Weimar. Da ist es mir bekannt geworden vor 5, 6 Jahren oder so. Da wollten sie Weimar komplett damit versorgen, also mit Internet generell, bevor das so schnell wurde dann im Endeffekt.
Ja, gibt es auch heute noch in Weimarnetz, den Verein. Ja, generell, also in Thüringen gibt es einige Freifunk-Initiativen. Hier in Jena, Weimar und auch Erfurt und in anderen Städten gibt es so Freifunk-Initiativen. Und man muss also hier vielleicht auch lobend die Landesregierung erwähnen. Also Rot-Rot-Grün hat sich ja in den Koalitionsvertrag geschrieben, Freifunk zu unterstützen. Und das tun sie auch. Also sowohl finanziell, also das, sie haben da Geld in den Haushalt eingestellt und versuchen, Freifunk zu unterstützen. Was vielleicht nicht ganz so klappt, wie man sich das am Anfang gewünscht hat. Und sie haben auch im letzten Jahr beschlossen, dass das Land Thüringen den Zugang zu öffentlichen Gebäuden öffnet. Das heißt, Freifunker können in die Gebäude rein, können dort ihre Freifunkroute abhängen und auch von dort das Netz weiter aufbauen. Also das ist schon erstmal eine gute Sache.
Sehr gut.
Genau, also das ist halt hier entsprechend mit berichtet worden. Ja, und dann gab es hier noch einige weitere Vorträge. Und wenn ich hier so drüber schaue, war es hier schon so, dass ich eigentlich keinen der anderen Vorträge angeschaut habe. Das Einzige war dann sozusagen das Unterhaltungsprogramm, was ich dann mir wieder angeguckt habe. Das heißt, da ist auch hier gibt's den Fnord-Jahresrückblick, wo ja Fefe und Frank hier ein paar Nachrichten aus dem letzten Jahr in der Regel mit aufbereiten, auswerten und kommentieren. Also ja, das ist, habe ich mir dann halt auch noch mit angeschaut. Ansonsten war ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Also man muss sagen, dass ich einige der Sachen, die ich jetzt in meiner Einführung nie erklärt und erzählt habe, ist, dass ich Vorstandsmitglied des Vereins Torservers e.V. bin. Und wir betreiben halt Torknoten in der Welt. Und wir nutzen unter anderem halt den Kongress immer wieder auch als Möglichkeit, andere Torbetreiber zu treffen. Das heißt, wir haben dort so ein Tor-Relay-Operators-Meetup gemacht, wo sich eben alle Leute zusammensetzen und Fragen stellen können. Was ist ihnen halt im letzten Jahr passiert? Wo hatten sie Probleme? Was lief gut? Also wir haben halt versucht, juristische, organisatorische und technische Fragen zu klären.
Machen wir das doch einfach so. Wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir zu dem nochmal Tor insgesamt.
Das kann man natürlich auch machen.
Jo. Thank you. Oh ja, das war etwas sehr
Schweres.
Aber das wollten wir gar nicht so doll.
Du hast die Musik ausgesucht.
Ja, ja, es war gut. Okay, kommen wir doch zum, du warst ja stehen geblieben beim dritten Tag, bevor
genau.
ich dich unterbrochen habe.
Genau so ist es. Ja, also insgesamt gibt es bei dem Chaos Communication Kongress, um den es jetzt gerade hier geht, vier Tage. Wir werden also so zwei Vortragstage mal besprochen. Und ja, der dritte Tag dann beginnt früh oder begann für mich erstmal mit Schlaf.
Ja.
In der Tat. Ja, der erste Vortrag des Tages heißt Nach bestem Wissen und Gewissen.
Oh.
Ist ein Vortrag von einem Sprachwissenschaftler, dem Maher und dem Kai Biermann von der Zeit, die also ja, Politiker reden, auswerten und ja, haben halt hier einfach mal versucht, so ein bisschen, ich glaube, eine Rede von Angela Merkel mal herzunehmen und einfach mal zu gucken, was redet sie an, also wo sind die inhaltlichen Sachen, über die sie redet und Inhalt. Was für Floskeln verwendet sie, und das ist schon recht interessant. Dann gibt es ein Projekt, was ja, sich seit einiger Zeit gegründet hat, die einfach quasi die Nachrichten des letzten Tages nehmen und darüber so eine Wortwolke bilden. Also es nennt sich die Floskelwolke.
Okay.
Und dann sieht man halt sozusagen, welche Begriffe sozusagen Schwerpunkte in den letzten Tagen oder am letzten Tag halt so gebildet haben. Das ist interessant. Und die haben dann halt sich so Begriffe aus der, ich sag mal, Flüchtlingspolitik genommen und die mal so geplottet über den Zeitverlauf. Und das Interessante ist, dass man dann gesehen hat, dass sozusagen als im August, als die große Flüchtlingskrise begann,
ja.
Dass es dort ging es eher so, also waren die Nachrichten eher so auf Mitleid getrimmt und so weiter. Und gegenüber, also zum Jahresende hin, war dann so der Eindruck, dass es mehr in Richtung Angst ging. Also da, das Boot ist voll und sie nehmen uns alle Arbeitsplätze weg und Sozialleistungen, also die Schrödinger Flüchtlinge, die keine Arbeit haben und Sozialleistungen wegnehmen, aber gleichzeitig die Arbeitsplätze klauen. Also das, was man halt so aus der Diskussion kennt. Und das konnten die auch so in der medialen Diskussion so ein bisschen zeigen, dass da auch sozusagen die Darstellung sich da so ein bisschen geändert hat. Also der Vortrag ist halt recht interessant, ist auch allgemein verständlich und ja, also kann ich auch nur empfehlen. Also beide haben einen sehr guten Vortragsstil. Also kann man sich gerne anhören. Dann, wir hatten ja schon vor der Musikpause kurz das Thema Tor angesprochen und hier gab es dann gleich zwei Tor-Vorträge. Also Tor ist so eine Software zur sicheren Kommunikation im Internet. Und zum einen ging es um sogenannte Tor Onion Services. Das ist ein spezieller Dienst innerhalb des Tor-Netzwerkes. Und da hat der Leiter des Tor-Projektes zusammen mit ein paar Entwicklern diese Dienste vorgestellt, hat ein bisschen erklärt, was man jetzt Neues damit machen kann, wer das diese Dienste nutzt etc. Das war sehr interessant. Und danach gab es den State of the Onion Talk, wo einfach mal so ein bisschen das letzte Jahr des Tor-Projektes Revue passieren lässt. Also das wird auch traditionell immer von Roger Dingeltein, dem Leiter, gehalten und Jacob Applebaum. Und dieses Jahr war Mike Perry noch mit dabei, der ist also der Hauptentwickler vom Tor-Browser, was sozusagen die ja, Hauptsoftware ist, die man sozusagen als Nutzer kennt. Und er hat halt so ein bisschen erzählt, was sie so im letzten Jahr gemacht haben mit dem Tor-Browser, was so im nächsten Jahr geplant ist. Dann ein recht faszinierendes Projekt ist das Library Freedom Project. Das ist eine, also die Direktorin heißt Alison McRina. Die hat das also in den USA gegründet, hat gesagt, hier die Bibliotheken in den USA sind quasi immer die Vorkämpfer für Freiheit gewesen, für Redefreiheit und haben also schon 2001, als der Patriot Act verabschiedet worden ist, dagegen angekämpft und versuchen halt sozusagen das Thema Freiheit hochzuhalten. Und ihre Annahme war, dass diese natürlich auch Freiheit im Netz sich beschäftigt, also sie bewegt. Und die hat dann halt versucht, den Leuten Tor nahe zu bringen, diese Tor-Software, und hat dann gezeigt, was Tor so tut. Und ja, hat dann auch sozusagen noch Geld bekommen und hat dann auch versucht, die Bibliotheken zu überzeugen, auch Tor-Server einzurichten, was dann auch gelungen ist. Es hat dann eine Bibliothek die sich so einen Toaster über ins Netz gestellt haben. Und das war, lief erstmal so ohne großes Medieninteresse ab. Allerdings bekam dann das DHS, also Department of Homeland Security, davon Wind. Und die schrieben dann einen Brief zurück an die lokale Polizei, das ist also, dass sie damit Terrorismus unterstützen und das ist und so weiter und so weiter. Und dass sie dringend abraten würden, das zu betreiben. Und dann hat die Bibliothek zunächst erstmal diesen Dienst abgeschaltet und gesagt, wir müssen uns das nochmal genauer angucken. Und schon diese Entscheidung sorgte für einige Publicity, also haben einige große Zeitungen das mit nach außen getragen. Und dann gab es halt so ein Meeting, also so eine Vorstandssitzung von einem Vorstand der Bibliothek. Und die Allison hat dann eben so erzählt, dass sie, als sie da hingekommen ist, stand da eine unglaubliche Menschenmenge vor der Bibliothek, die dann halt protestiert haben, dass die den Tor-Server wieder einschalten. Und sozusagen in der Sitzung war dann relativ klar, dass sie natürlich den Server wieder einschalten werden und der läuft halt jetzt noch. Und sie meinte, das hat dann dafür gesorgt, dass ihr Projekt quasi USA-weit bekannt wurde, dass sie also so viele Anfragen von Bibliotheken kriegt, da einen Tor-Server reinzustellen, dass sie quasi gar nicht mehr hinterherkommt, das Ganze also mit denen zu reden und das einzurichten und so weiter. Und jetzt sind die Bibliotheken halt so weit, dass sie sozusagen von ihr quasi nur so eine Schulung wollen, wie das funktioniert, und sie wollen dann weitergehen an die anderen Bibliotheken und das weitertragen. Also das Projekt scheint sich schon halbwegs verselbstständigt zu haben, was also wirklich ganz toll ist. Und also dann im letzten Jahr war es halt so, dass der, sagen wir mal, Vorstandschef, würde man vielleicht sagen, von Tor gewechselt hat. Der ist halt zu einer anderen Firma gegangen. Das heißt, Tor war eine ganze Weile mehr oder weniger führungslos. Das stimmt natürlich nicht ganz. Roger Dingelein hat das dann übernommen, hat dann quasi auch die Geschäftsführung da übernommen. Und jetzt nach langen Suchen hat man dann eben eine neue Geschäftsführerin gefunden, und die Sherry Steele hat sich hier vorgestellt, hat eben mal kurz gesagt, dass sie jetzt die neue Geschäftsführerin ist. Die kommt also auch von der EFF, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die ja lange Jahre dort Geschäftsführerin ist. Und ja, jetzt ist halt die große Hoffnung, dass sie das so erfolgreich weiterführt, wie sie die EFF auch geleitet hat. Und also Tor in neue Regionen Dimension mitbringt, neue Dimensionen, ja. Also das ist so das Ding. Genau, also das, da waren, gab halt hier zwei große Vorträge, die sich mit Tor auseinandergesetzt haben. Und man muss auch sagen, dass das Kongresspublikum das immer positiv aufnimmt. Also die, würde sagen, die lieben Tor, also die Talks waren voll, und die haben also wirklich auch sehr, sehr langanhaltenden Applaus gekriegt für die Vorträge. Also das ist schon toll. Genau, also ansonsten ging es dann weiter. Mit dem Vortrag zur Programmiertechniken, also wie man sicher programmiert, hat Fefe was dazu erzählt. Das ist also, wie gesagt, für technisch interessierte Leute eher, kann man sich anhören. Danach gab es einen Vortrag zu Safe Harbor, zum sicheren Hafen, der nicht mehr sicher ist, wenn man so sagen. Und zwar, also Safe Harbor ist der Name eines Abkommens zwischen der EU und der USA, und wo man, naja, im Wesentlichen, also ich vereinfache wieder stark, aber im Wesentlichen sagt, okay, das, es gibt quasi so eine Liste von Firmen in den USA, und die garantieren quasi denselben Art von Datenschutz wie in Europa, und dadurch ist es quasi ein sicherer Hafen, auch wenn die Datenschutzgesetzgebung in den USA andere ist, kann man die quasi so behandeln wie eine EU-Firma. Und der Max Schrems ist also ein Student, ein Jurastudent, der hat gesagt, hier, liebes Facebook.
Was eines dieser Firmen war.
Genau, ich will doch mal jetzt mal alle Daten von mir haben, gib das mal bitte alles raus. Und Facebook hat dann gesagt, nee, geht nicht. Und dann hat er sich eben dann auf dieses Abkommen berufen und hat dann sich halt durchgeklagt bis zum Europäischen Gerichtshof. Und ja, dieses Jahr hat dann der Europäische Gerichtshof entschieden, dass dieses Safe Harbor Abkommen so in der Form nicht gültig ist. Es hat zu starke Mängel und kann deswegen nicht weitergeführt werden. Und ja, der Max hat dann hier in seinem Vortrag halt so ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist und was so die Auswirkungen sind und so weiter. Also das ist halt auch ja, recht interessant, sich das anzuhören.
Ja, er hat ja dadurch die IT-Welt so ein bisschen umgekrempelt in Bezug auf Datenschutz generell. Alleine schon Facebook, was wir ja viele von uns wahrscheinlich benutzen, oder halt andere Organisationen, die wirklich nur mit Datenverkehr oder also Daten insgesamt umgehen.
Hm. Ja, es ist schon so, dass es zumindest aufgerüttelt hat, weil bisher haben sich viele Firmen so zurückgezogen und gesagt, ach ja, es gibt ja Safe Harbor und ist ja alles gut und müssen wir uns keine Gedanken machen. Und ja, jetzt stehen sie viele Firmen erstmal da mit erstaunten Gesichtern und müssen sich überlegen, was sie machen. Ich meine, Facebook ist einen anderen Weg gegangen, die haben sozusagen setzen auf individuelle Nutzervereinbarungen. Also wenn man einen Account bei Facebook anlegt, unterschreibt man dafür, also gibt denen quasi eine Genehmigung. Und die haben sozusagen umgehen dadurch schon seit längerem dieses Safe Harbor Abkommen, weil das absehbar war, dass es nicht zu halten ist. Hm. Also die haben quasi vorgesorgt, aber diverse andere Firmen, die müssen sich jetzt Gedanken machen, was sie machen können, was sie machen wollen. Und also es gibt ein paar Ansätze, einige von denen sind gangbar, andere nicht. Also man kann eben wieder auf Nutzereinwilligung setzen und sagen, wenn der Nutzer vorher sagt, es ist okay, ist meine Daten in die USA zu übertragen, dann ist es halt okay. Oder man kann halt eben ich sag mal, eher technische Sachen wählen, also so bestimmte betriebliche Richtlinien beschließen und so weiter. Also das sind so technische Sachverhalte, die eventuell auch funktionieren, wobei eben auch die deutschen Datenschützer recht kritisch sagen, dass eigentlich keines der bisher diskutierten Mittel wirklich funktionieren wird. Also das ist halt auch, es wird also noch einige Diskussionen geben, werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Ich hatte gehört, dass dieses Facebook, was diese individuelle Vereinbarung auch nicht unbedingt den Datenschutzrichtlinien entspricht und eigentlich auch nicht wirklich zuständig funktioniert.
Ja, das ist, also es gibt halt sozusagen die Argumentation, also man, juristisch gesehen muss man eine Einwilligung geben. Mhm. Eine Einwilligung heißt, man macht das vor dem Vertragsschluss und mit seinem freien Willen. Mhm. Und die Datenschützer argumentieren jetzt, also freier Wille heißt, dass ich meine Entscheidung in Gänze beurteilen kann. Aber hier ist es nur so, wenn ich Facebook meine Daten gebe, kann ich eigentlich gar nicht ermessen, was mit den Daten passiert, was die Auswirkungen sind, wenn ich die Daten an Facebook weitergebe. Insofern sagen sie halt, ist juristisch gesehen eine Einwilligung gar nicht möglich. Also das, was man gibt, ist keine Einwilligung. Insofern funktioniert das auch nicht. Das ist halt so eine Herangehensweise, die nach meinem Eindruck noch umstritten ist. Also ich finde es schon nachvollziehbar, aber es ist noch nicht so die herrschende Meinung, dass es jetzt jeder das vertritt, sondern das wird sich dann noch ausbilden. Also zumindest ist das mein Eindruck der ganzen Geschichte.
Ja, lassen wir uns einfach überraschen, was da rauskommt.
Genau. Ja, also dann gab es da auch hier einige weitere Vorträge. Was vielleicht erwähnenswert ist, ein Vortrag, der heißt Intel Exit. Intel ist so eine Abkürzung für Intelligence Agency, also für Geheimdienst, Nachrichtendienst, und Exit halt für Ausstieg. Also ich meine, dieses Jahr gab es ja noch diesen Begriff des Grexit, also der Griechenland-Exit. Dann gibt es ja auch so diverse Aussteigerprogramme für rechts, die auch irgendwas mit Exit heißen. Und hier war sozusagen die Idee von Intel Exit, dass man die Mitarbeiter in Geheimdiensten auffordert, auszusteigen. Und man hat dann so, also das war das Peng-Kollektiv, die dann so Aktionen gemacht haben und gesagt haben, hier, steigt doch aus, wir haben Auffangprogramme für euch und erleichtert euer Gewissen und so weiter und so weiter. Also die machen eher so das Thema Medienhacking, es spielt bei denen halt so eine Rolle. Das also heißt,
für Whistleblower und sowas.
Ja, für Whistleblower oder generell. Also sie haben halt gesagt, Mensch, könnt ihr das mit eurem Gewissen überhaupt vereinbaren, in einem Geheimdienst zu arbeiten? Das hört doch mal lieber auf und macht mal ein bisschen was anderes. Ja, das war sozusagen die Idee hier dabei. Und ich meine, sie haben dann halt so ein bisschen erzählt, ob und wie das funktioniert hat. Mhm. Und generell hat das Peng-Kollektiv einige interessante Aktionen. Also das lassen sich immer so ein bisschen kreative Proteste auch einfallen. Wenn ich mich richtig erinnere, kann mich jetzt auch täuschen, stammt auch diese Aktion Die Toten kommen von denen. Also das war auch so Mitte des Jahres, als das Thema Flüchtlinge losging, haben die halt mal gesagt, ja, im Mittelmeer sterben so und so viele 100 Leute. Mhm. Und wir also sehen es nicht ein, dass die alle nur in Italien begraben werden sollen. Wir holen die Toten jetzt her und nutzen die Bundestagswiese als großen Friedhof fahren an dem Tag X mit einem großen Bagger hier auf und bringen die und Toten und begraben die in einem öffentlichen Begräbnis auf der Bundestagswiese. Was natürlich auch also einen großen Medienhype gab und wo die Polizei dann die Demonstration verboten hat und das Mitführen von Baggern verboten hat und so weiter und so weiter. Also so eine Sachen, so publikumswirksame Aktionen machen die dann die weg von einer, ich sag mal, normalen Latschdemos hin, die also wirklich auch auf kreative Art und Weise mal so einen Blick auf so ein Problem lenken. Und das Intel-Exit-Programm ist halt genau sowas.
Okay.
Genau, also dann danach der Vortrag, das ist wieder sowas, was mich auch gerade persönlich so ein bisschen umtreibt. Der heißt Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff. IFG steht hier für Informationsfreiheitsgesetz, was von Bund wie auch von diversen Bundesländern erlassen worden ist und wo die Idee ist, dass das Handeln der Behörden quasi mehr oder weniger öffentlich sein soll. Das heißt, auf Antrag kann der Bürger diverse Unterlagen von den Behörden kriegen und das Ganze heißt eben Informationsfreiheitsgesetz. Das Land Hamburg zum Beispiel geht da noch einen Schritt weiter und sagen, wir haben halt gesagt, wir haben ein Transparenzgesetz. Okay. Und bei uns ist es so, dass große Teile des Handelns standardmäßig veröffentlicht werden. Die werden quasi sofort ins Internet gestellt und andere halt nicht. Und also Thüringen arbeitet auch dran, also auch sowas ist im Koalitionsvertrag mit drin, dass die also zum einen das Thüringer IFG, also das Informationsfreiheitsgesetz, verbessert wird, weil das auch einige Mäkel noch hat und gleichzeitig versucht man eben so ein Transparenzgesetz auch mit zu erschaffen und dann also wirklich das Regierungshandeln auch transparent zu machen, wobei eben letzteres, also das Gesetz, da wird noch einige Zeit ins Land gehen, ehe das geschafft ist. Und ich habe dann halt auch letztes Jahr so meine ersten Schritte mit dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz gemacht und habe gedacht, ich stelle da eigentlich eine relativ einfache Anfrage nach Daten und Dateien, die schon fast öffentlich sind. Und es hat sich aber gezeigt, dass nicht jedes Ministerium in Thüringen das so sieht. Es gibt dann jetzt doch einige, ein Ministerium insbesondere, was erstmal eine große Kostenrechnung oder einen Kostenvoranschlag quasi geschickt hat und auch darauf besteht, da das Geld einzutreiben. Und ich jetzt eben auch sozusagen die andere Mechanismen ausprobieren muss. Das heißt, also hier gibt es in Thüringen einen Informationsfreiheitsbeauftragten, der in Thüringen auch gleichzeitig der Datenschutzbeauftragte ist, wie in so vielen anderen Bundesländern auch. Und den habe ich jetzt um Vermittlung gebeten in dem Fall und werden mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht werde ich das auch später nochmal verlinken. Also es gibt da eine Plattform, die heißt fragdenstaat.de und da kann man auf relativ einfache Art und Weise so eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Und dann kriegt man entweder die Daten und Dateien oder man kriegt sie eben nicht und dann bietet auch die Seite ein paar Hilfen, wie man dann weiter vorgehen kann.
Gut, na, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was dann rauskommt und sehen wir ja dann wahrscheinlich auf deinem Blog dann einfach.
Genau, es wäre bestimmt auch wieder verblocken, weil das ist halt so interessant, wird aber sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis das der Vorgang abgeschlossen ist. Ja, genau. Und dann sind wir schon am letzten Tag, am Tag 4. Am Tag 4 habe ich wiederum nur in privaten Unterhaltungen, will ich mal sagen, oder Sitzungen verbracht. Auch da gab es einige interessante Vorträge. Also was ich bisher gehört habe, ist ein Vortrag, der kurz vorm Ende ist. Der heißt, wie man ein Blackout verursacht, von Matthias Dahlheimer. Und er hat sich mal das Stromnetz angeschaut und hat sozusagen in seinem Vortrag mal ein bisschen ausgewertet, an welchen Stellen man sozusagen einen Blackout verursachen könnte, was man machen muss. Also es geht halt los von einem Kernkraftwerk, das quasi abzuschalten, was die Auswirkungen sind und bis hin zur Leitung abschalten und so weiter und so weiter. Und das ist recht interessant, das mal zu verfolgen. Also er scheint auch sehr tief in der Materie drin zu stecken, hat da sich so diverse kleine Computer, diese Raspberry Pis, die auch hier rumhängen, ins Stromnetz gehangen und hat dann quasi Messungen gemacht, wie sozusagen das Stromnetz, also wie gerade aktueller Zustand des Stromnetzes ist. und werte das dann entsprechend so ein bisschen aus. Also das kann ich echt auch nur empfehlen. Es ist ein sehr interessanter Vortrag. Ja, dann traditionell wird das dann abgeschlossen mit so dem Security Nightmares, also wo so ein Rückblick mal auf das letzte Jahr gemacht wird, was ist da so aus Sicherheitssicht passiert, was erwarten die Vortragenden für die nächste Zeit. Ist auch ein Vortrag, den ich mir noch anhören werde,
ja,
aber noch nicht gemacht habe. Also dann kommt parallel noch so ein Rückblick auf die Infrastruktur, wo auch so die Organisatoren mal erzählen, was haben sie eigentlich für Netze gehabt, was für Bandbreiten sind benutzt worden. Und ja, das ist halt so auch mal so rein informativ interessant, also weil die natürlich jetzt bei 12.000 Leuten ist es schon interessant auch zu sehen, was für Geräte kommen da ins Netz, was für Protokolle werden benutzt und auch die Bandbreite. Also man kann auch sozusagen seinen eigenen Server da mitbringen und den irgendwo in ein, ich sag mal, Datenzentrum reinstecken und kriegt dann ein Kabel hinten reingesteckt und dann kann man den halt sozusagen mit benutzen. Und das, also da wird quasi nochmal so eine Endauswertung gemacht, was halt so passiert ist, was gab es für Vorfälle, wie ist das Netz ausgelastet gewesen. Und das ist so dann einer der Vorträge, die dann den Kongress abschließen.
Ich fand halt das vorige mit dem Nightmare extrem gut, weil da haben sie ja, also sonst, ich habe mir das immer angeguckt, das war immer mein Lieblingsdings mit Beitrag gewesen, weil da haben sie dann gesagt, es könnte eigentlich in dem folgenden Jahr dann immer das und das passieren, weil wir nehmen an, das und das. Und dann blicken sie immer wieder zurück von dem letzten.
Ja.
Und dann dieser Vergleich aufzustellen, oh, okay, das ist eingetroffen. Naja, das ist nicht ganz so, aber das wird noch eintreffen. Das fand ich immer total genial.
Genau. Ja, das stimmt, das ist interessant.
Ja. Gut, würde ich sagen, machen wir noch einen letzten Break mit einer kurzen Lied und dann
schließen wir es ab.
Genau, und zwar, okay, wir sind hier auf dem Campus Radio, mein Gast ist Jens und spielen wir erstmal schöne Musik ab.
Die Digitalisierung durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran. Das bietet neue Chancen, schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig.
All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. Die Gefahr von Hacking ist aktueller denn je.
Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen.
Ja, und warum?
Um da anzurufen.
Nicht. Ich vertraue dem Anbieter nicht. Ich vertraue dem Staat nicht. Aber ich ändere mein Verhalten nicht.
Es ist definitiv gefährlich.
Ich vertraue
Safe Harbor
nicht. Ich vertraue meinem Airbag nicht. Ich vertraue dem Chaos Computer Club nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos.
Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.
Warum?
In manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung.
Herr Range hat eine Pressekonferenz einberufen und in der hat er gesagt, dass der Justizminister unerträglich in die Unabhängigkeit der Justiz eingegriffen hat. Das kann man auch übersetzen in den Satz, bitte entlassen Sie mich in den Ruhestand, Herr Justizminister.
Da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen.
Ja, und warum?
Da verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Lassen Sie mich dann ein Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können sich anschnallen. Sie können sich an die Verkehrsregeln halten. Wenn Sie aber trotzdem sorglos fahren, produzieren Sie einen Unfall. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen.
Ja, der Song.
Genau, der Song stammt von Ed Benze, also Krak und Benze. Auf Soundcloud heißt er Ed Benze und der Titel heißt die Krisennummer.
Mhm.
Wie man ja auch hier im Hintergrund gehört hat, ist unser Innenminister, der gerne die Krisennummer haben will. Die ganze Audioaufzeichnung stammte von einer öffentlichen Veranstaltung und er sprach dort den CCC-Sprecher, den Frank Krieger, an und möchte gerne von ihm doch die Krisennummer haben für den Fall, dass es hier irgendwelche größeren Probleme gibt. Genau, und dadurch ist quasi das ganze Lied irgendwie zustande gekommen und ja, man hat ja einige Soundbites von dem es ja hier mitgehört.
Jo, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu unserem letzten Thema, wenn wir es noch kurz ansprechen wollen oder können. Du machst ja auch beim Tor, hast du kurz so erwähnt. Hm. Vielleicht kannst du da noch kurz irgendwas dazu erwähnen.
Genau, das war also vorhin, wollte ich dann noch sagen, also das eines der, sagen wir mal, privaten Treffen war dieses Tor Relay Operators Meeting. Wo einfach sich die ganzen Betreiber des Netzwerkes treffen. Das heißt, Tor funktioniert einfach so, dass es ganz viele engagierte Menschen auf dieser Welt gibt, die sagen, ich habe hier einen Server oder ich will einen Server bereitstellen, installieren sich die Tor-Software und lassen den dann laufen. Und andere Leute, die Tor benutzen, also die damit im Internet surfen wollen auf eine sichere Art und Weise, nutzen den Tor-Browser und surfen quasi über die Server der anderen Leute sicher im Netz. Und ja, beim Kongress hier war dann halt so ein Treffen von den diversen Relaisbetreibern, Serverbetreibern. Und also man muss wissen, dass also wir machen das schon immer mal bei verschiedenen Veranstaltungen, also beim Kongress oder dort, wo man mal sich sonst, sagen wir mal, Tor-interessierte Leute vielleicht treffen. Ja, und da treffen sich so 10 bis 20 Leute, die dann irgendwie diskutieren, manchmal sogar vielleicht noch weniger. Und wir kamen in den Raum und da saßen 100 Leute drin und wir haben erstmal überlegt, sind wir jetzt richtig, haben wir uns im Raum vertan oder was ist das? Und es war aber wirklich so, dass alle dahin wollten. Ja, und das waren also ganz viele Nationen, also waren natürlich viele aus Deutschland, das ist ja ganz klar, deutsche Veranstaltungen, Deutschland. Aber es gab Leute aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, die da waren, Amerikaner, waren Leute aus Israel da und ich weiß gar nicht, aus welchen Ländern noch, in Holland. Also ganz, ganz viele verschiedene Länder, die einfach mal wissen wollten, was sie machen können, die von ihren Problemen berichtet haben. Es war eine Dame von der IETF da, also das ist so eine Organisation, die weltweit arbeitet, die so Standards für das Internet erlässt, will ich mal sagen. Und die vermessen quasi auch das Internet in einer gewissen Art und Weise und die hat halt auch quasi für ihr Projekt geworben und hat halt auch, ja, wollte auch die Torleute ein bisschen engagieren, dabei dieser Vermessungssache mitzumachen. Es gab dann Leute aus Luxemburg, die ganz engagiert sind, die Frenn von der N, die Freunde der Zwiebel auf Luxemburgisch. Und die betreiben einige Server auf wirklich nur Spendenbasis. Also die versuchen halt immer wieder ihre Luxemburger Freunde da zu Spenden anzuregen und betreiben dann so Tor-Server. Wir selbst, also der Verein, also gibt in Deutschland einen Verein, der heißt Zwiebelfreunde. Und die sozusagen Dachorganisation heißt Tor-Servers. Wir versuchen halt auch Geld einzutreiben. Also wir haben von einigen Organisationen Spendengelder oder so Funding halt bekommen und versuchen halt mit den Geldern dann halt Tor-Relays zu betreiben, beziehungsweise dann halt auch andere Gesellschaften da zu unterstützen, dass es denen überhaupt möglich ist, sowas zu betreiben. Und ja, da haben wir halt so Möglichkeiten gesprochen, wie es in der Zukunft weitergehen kann. Dann gibt es, also gerade in Italien, die Kollegen sind gerade dabei, so einen Verein zu gründen, also das ist immer das italienische Äquivalent eines Vereins, was auch ganz merkwürdig ist. Sie meinten, also in Deutschland kennen wir dieses Konstrukt des gemeinnützigen Vereins. Und da ist es irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere, du musst eine Firma gründen, die kommerziell ist und erklärst aber gleichzeitig, dass sie nicht kommerziell ist. Und dann ist das irgendwie gegessen. Also es klang sehr merkwürdig für unsere Verhältnisse. Ja, und da ist es natürlich auch immer eine Frage, dass, also wenn jetzt fremde Leute deine Server nutzen, könnt ihr den halt auch missbrauchen. Und das ist halt so eines der, sagen wir, vielleicht Hauptärgernisse für so Torbetreiber, dass es immer mal wieder Leute gibt, die dann irgendwelchen Missbrauch über die Rechner machen. Und dann ist halt immer die Frage, wie ist das rechtlich zu bewerten in den Ländern? Und was wir also von Tor-Servers mitmachen, ist, dass wir dann halt mit den jeweiligen Rechtsanwälten in den Ländern reden, versuchen, von denen Gutachten zu bekommen und dann sozusagen den anderen Firmen halt auch ein bisschen Sicherheit zu geben oder diesen Verein sagen, hier, wir haben einen Anwalt aus eurem Land gefragt, der hat uns das Gutachten geschrieben, die Rechtslage sieht so und so aus und damit könnt ihr halt auch zu dem Provider gehen und den dann entsprechend auch überzeugen, wenn er Fragen hat. Also ja, also das sind so eben diese rechtlichen Fragen, gab dann eben so organisatorische Fragen, wie man einen Verein gründet, wie ist es besser, macht man dieses, macht man jenes und so weiter. Also es war am Ende, ich glaube, so rund 3 Stunden angeregte Diskussion, die es dann am Ende auch zerteilt hat. Also viele gab dann mit Detailfragen, also wie nutze ich am besten die Bandbreite? Also hat vielleicht jemand einen Server mit 100 Mbit Bandbreite und wie nutze ich das am besten? Und der zweite, der hat irgendwie ein Windows und der dritte ein Linux und so weiter. Und wie installiert er die Software, dass es gut funktioniert und so weiter. Also das spielt dann halt alles bei diesem Relay Operators Meeting noch eine Rolle. Und das ist halt aber schon schön, also auch interessant zu sehen, wie groß die Community an den Leuten ist und ja, was sie halt für Interessen haben. Und es ist halt letztlich so, dass sagen wir, Tor-Servers, also insbesondere wir als Zwiebelfreunde, ja, also damit angefangen haben, also Moritz Bartel, der auch Vereinsvorstand mit ist, der hat sozusagen die Idee gehabt, hat die nach außen getragen und ja, jetzt müssen wir halt auch da weitermachen, Server weiter betreiben und natürlich auch Geld einwerben, damit halt weiter Server auch betrieben werden kann. Und über diese ganzen Sachen wird halt auch gesprochen zu dem Meeting.
Okay. Es gab ja dann halt, du hast ja schon erwähnt, 2 andere Vorträge über Tor, aber es scheint ja immer mehr Interesse dafür zu geben. Mhm. Also mal gucken, wie es dann nächstes Jahr oder dieses Jahr im Endeffekt dann wird, wie viele Vorträge das dann sein werden.
Ja, also es gab natürlich dieses Jahr schon wesentlich mehr Einreichungen zu Tor-Talks. Und auch hier, also es gibt sozusagen in dem Vortragsprogramm noch einige versteckte Tor-Talks, die nicht Tor im Titel haben, sondern anders heißen, aber dennoch auch Tor zum Thema haben. Und also ich glaube kaum, dass der CCC oder das Komitee dort noch mehr Torvorträge mit zulässt. Allerdings gibt es immer ein Tor-Entwicklertreffen, was 2-mal im Jahr stattfindet. Das nächste wird in Valencia stattfinden. Also wenn ihr im Anfang März zufälligerweise in Valencia seid.
Italien?
Nee, Spanien.
Ach, fast.
Ja, genau. Also wer gerade in Valencia ist, so in der ersten Märzwoche, das ist meistens so, dass es einen internen Teil gibt, wo es halt sozusagen um das Projekt an sich geht, im Projektinterner, wo man keine Außenstehende dabei hat. Und sozusagen im zweiten Teil ist dann der öffentliche Teil, wo dann quasi jeder, der Lust hat, hinkommen kann und einfach daran mit teilnehmen kann und mit den Entwicklern reden kann und so weiter und so fort. Also das kann man machen und ich versuche gerade die Leute zu überzeugen im Tor-Projekt, das Sommer-Meeting in Jena zu machen. Aber das ist halt noch nicht spruchreif, deswegen erzähle ich das auch nicht im Radio. Mhm. Aber also wenn das klappen sollte, würde ich das nochmal irgendwie bekannt machen und dann sind natürlich alle Jenerinnen und Jener und auch natürlich alle anderen herzlich eingeladen, sich das mit von nahen anzugucken und damit zu machen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif und da gibt es noch viele Sachen, an denen es scheitern kann, deswegen okay. Will ich da nicht versprechen.
Gut, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was da rauskommt. Ja, Jens, leider ist die Zeit schon fast wieder vorbei. Wir haben die letzten 3 Minuten nur noch. Ich würde nur ganz kurz zusammenfassen, über was wir haben hier alles gesprochen bei uns. Es ging eigentlich relativ entspannt los mit, wie der Aufbau dort war beim Campus, bei dem CCC, bei dem Camp.
Ich glaub, Kongress hieß das auch. Das Gehirn leer gesaugt.
Genau, dann haben wir kurz über die Vergangenheit, hatte ich so ein bisschen immer erzählt. Du hattest erzählt, wie es aktuell ist, was da gerade ablief, aktuelle Projekte. Dann haben wir uns wunderschön über die einzelnen Tage, was du dort gemacht hast, wie du dort die ganze Zeit verbracht hast. Sind wir schön eingegangen. Und zuletzt hast du dann im Endeffekt dann ja Tor nochmal vorgestellt. Das war jetzt der ganze kurze Abriss. Genau, ich fand, es war eine sehr schöne Sendung mit dir.
Ich auch, es hat mir Spaß gemacht. Danke ja. Für die Einladung.
Ja, bitte, bitte. Du bist auf jeden Fall immer wieder willkommen bei uns im Campus Radio Jena. Und ich hoffe, du kommst auf jeden Fall nochmal.
Weg ist nie weit. Lade mich ein, das Thema finden wir vielleicht schon.
Ich habe da schon ein, zwei Sachen. Und Julia will ja auch permanent. Also die findet auf jeden Fall auch noch was.
Okay. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal kein Campusradio hört, den Datenkanal zu hören, der auch im OKJ ausgestrahlt wird, beziehungsweise auf datenkanal.org könnt ihr auch unsere Sendungen alle noch herunterladen. Das sind auch schon recht viele, die sich angesammelt haben und werden auch in diesem Jahr jetzt wieder neue Sendungen produzieren. Und ja, vielleicht ist für den einen oder anderen was Interessantes mit dabei.
Genau, ansonsten zu Schluss muss man noch sagen, die Sendung könnt ihr dann bei Jens direkt auf deinem Datenkanal hören, nachhören. Genau. Lass uns einfach überraschen. Dann würde ich sagen, das war es leider schon. Wir vom Campus Radio bedanken uns nochmal bei Jens. Es war sehr schön und ja.
Eine schöne Zeit.
Eine schöne Zeit.